Damen und Herren, liebe Gäste des Kepler-Salons, heute ein ungewöhnlicher Einstieg, nämlich nicht die Gastgeberin, sondern der Tourismusdirektor als sozusagen Gastgeber im Hintergrund. Mein Name ist Georg Steiner. Ich darf Sie nicht nur namens des Kepler-Salons, sondern namens des Tourismusverbandes Linz ganz herzlich willkommen heißen. Warum ist es ein ungewöhnlicher Kepler-Salon? Weil wir den Kepler-Salon heute nutzen wollen, um eine Philosophie, einen Impuls seitens des Tourismusverbandes vorzustellen, den wir uns für Tagungen, für Kongresse in Linz vorstellen. Es ist ja üblich, dass man bei Tagungen, bei Kongressen Räume vermietet, schaut, dass dem Design Center, im Polykarpischer Verein, Sie kennen viele dieser Räumlichkeiten in Linz, dass die gebucht werden, dass dort getagt wird. Und wir hier in Linz sagen, es geht nicht nur um die Hardware, es geht auch um die Software. Das heißt, wir wollen Tagungsveranstalter, Institutionen, Personen, Firmen, Agenturen, die damit zu tun haben, motivieren, darauf hinstoßen, dass man Linz so mitpräsentiert, dass man interessante Persönlichkeiten, die bei uns tätig sind, die hier leben, in Szene setzt, nutzt für Impulsreferate als Keynote-Speaker, wie wir es nennen. Und dazu haben wir hier im Kepler-Salon eine Reihe initiiert, nämlich heute geht es um das Thema Zukunft und es gibt noch zwei weitere Termine, wo wir das Thema Musik im weitesten Sinne behandeln werden und wo wir das Thema Entschleunigung behandeln werden. Alles Dinge, die aus unserer Sicht sehr gut zu Linz passen und wo wir mittels dieser Keynote-Speaker bei unseren Gästen, bei Tagungsteilnehmern Anker auf eine ganz neue Art und Weise setzen wollen. Woanders wird vielleicht die Geschichte erklärt, da hält der Heimatpfleger einen Vortrag. Hier in Linz wollen wir die Menschen verändern. Unser Slogan heißt Linz verändert. Und darum freue ich mich ganz besonders, dass heute Gerfried Stocker, ich glaube zum ersten Mal im Kepler-Salon auftritt, ist es richtig? Also über die Donau herübergekommen ist, von Urfa nach Linz, das ist ja etwas schon ganz Historisches. Und zum anderen Professor Michael Chamier, hier an der Kunstuniversität, als Architekt, aber mit mehreren Hüten unterwegs tätig. Beide interessante Menschen, inspirierende Menschen und ich verweise auf unsere Publikationen, die dort hinten aufliegen, wo sie auch diese Philosophie drinnen dargestellt haben, eben nicht nur Linz in der Hardware zu verkaufen, sondern sich in Linz etwas zu trauen, Tagung nach einmal etwas anders durchzuführen. Ich möchte Ihnen noch die Kolleginnen und die Mitarbeiterinnen des Tourismusverbandes vorstellen, die Christa Eigner, die Tanja Eckersdorfer und die Barbara Infanger. Vielleicht steht es kurz auf, weil wir nämlich heute uns erlaubt haben, hinterher Sie dann noch zu einem kleinen Würstelbuffet einzuladen, damit wir auch die Dinge, die hier vorgestellt werden, etwas auch im bilateralen Gespräch noch vertiefen können. Also es ist heute wirklich ein besonderer Kepler-Salon. Sie brauchen noch nicht gleich nach Hause gehen, sondern werden von uns noch etwas verköstigt. Ich darf darauf hinweisen, dass, wie gesagt, die weiteren Informationen für Sie aufliegen und dass unser tieferer Sinn der heutigen Veranstaltung ist, Sie zu inspirieren, Sie zu motivieren, auf diese interessanten Menschen zurückzugreifen, ob das in die Tagung integriert ist, ob das vielleicht dann auch im Rahmen eines Museumsbesuches als besonderer Aspekt, Akzent eingebaut werden kann. Das kann ganz individuell vereinbart werden. Ich werde Ihnen da gar nicht die Honorare dieser beiden sagen, sondern auch das ist sozusagen jeweils nach Art und Anlass der Veranstaltung auch zu vereinbaren. Aber ich glaube, dass wir damit einfach in den Zeichen setzen können, dass wir nicht nur die Toten, die schon auf den Friedhofen liegen, die wir hochschätzen von Kepler über Bruckner bis Stifter, entsprechend in Szene setzen, sondern dass auch diejenigen, über die man vielleicht immer dann in 50, in 100 Jahren im Rückblick auch sprechen wird, dass sie unsere Zeit mitgeprägt haben, dass man auf die ein bisschen den Fokus rückt. Das ist mir ein Anliegen. Und insofern freue ich mich, dass Sie da sind. Seien Sie herzlich willkommen und lassen Sie sich inspirieren. Und ich gebe jetzt an die Gastgeberin, an die Silvia Keller. Und sie wird den weiteren Abend moderieren. Herzlichen Dank.
Ja. Herzlichen Dank. Ich darf Sie auch noch kurz herzlich begrüßen im Kepler-Salon und gleich auch meine Gäste vorstellen. Ich wurde selbst schon vorgestellt, mein Name ist Silvia Keller. Ich habe früher 2009 den Kepler-Salon initiiert und habe mit freudiger Erwartung eigentlich das rübergegeben, den Staffel sozusagen weitergegeben und es läuft ja wunderbar seit 2010 weiter. Neben mir, links von mir, ist Gerfried Stocker. Er ist ursprünglich Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik gewesen. Das ist schon eine Weile her, nämlich seit 1995 hat er aber die künstlerische Geschäftsführung der Ars Electronica übernommen. Und mit ihm gab es ganz große Entwicklungsschritte eigentlich innerhalb von Ars Electronica. So 1995, 96 wurde mit einem kleinen Team dann auch das Museum der Zukunft entwickelt, das nicht nur ein Kunstmuseum sein sollte, sondern eigentlich auch eine Bildungseinrichtung, die Zugang zu diesem speziellen Themenbereich eigentlich darstellt. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ist das Future Lab entwickelt worden, 1996, das heißt seit 16 Jahren ist er eigentlich an der Spitze dieses Unternehmens und weist uns immerhin die Zukunft jedes Jahr, versucht er das zumindest mit dem Festival auch zu tun und mit seinen Veranstaltungen. Rechts von mir, Michael Chamier, ist Professor an der Kunstuniversität in Linz, aber nicht nur das, sondern auch Geschäftsführer von Chamier Association, hat in Harvard, in der AA London und in der TU Wien studiert. Ein Standpunkt ist schwerpunktmäßig in der Architektur. Aber seit einiger Zeit ist auch der Gründer, Mitbegründer von dem Dome Research Lab an der Kunstuniversität. Seit 2002. 2003 war dann die erste Konferenz in diesem, 2009 dann die vierte. Er hat aber einen speziellen Schwerpunkt mittlerweile auf dem Aufspüren und Entwickeln von und Implementieren von innovativen Zukunftsszenarien in Organisationen gelegt. Und seit 2007 widmet er sich diesem Thema auch am Department für strategisches Management der Universität St. Gallen. Beide werden kurz einführen in ihren jeweiligen Bereich. Das heißt, es ist Ars Electronica und Kunstuniversität und wir treffen uns hier in der Mitte. Wie designen wir die Zukunft? Eine interessante Frage, nämlich wohin führt das eigentlich alles? Ich möchte das Wort auch gleich an dich, Gerfried, weiterleiten und Sie können gerne auch Fragen stellen, auch schon in dieser ersten Einführung, vielleicht im Moment nur die wichtigen und danach gehen wir in die Diskussion über. Bitte, Gerfried.
Ja, vielen herzlichen Dank an den Tourismusverband auch für die Initiierung dieser sehr interessanten und ich glaube durchaus ungewöhnlichen Gesprächsreihe. Und ich glaube, wenn von Linz 09 was übrig geblieben ist, dann ist es zum einen so eine Veranstaltung oder so ein Ort und das Spirit vom Kepler Salon, aber auch ganz besonders eine eigentlich extrem ungewöhnlich enge und gute Kooperation zwischen Tourismus und Kultur. Und das ist wirklich etwas, das ist in diesem Jahr begründet worden. Das ist sehr stark auch vom Georg Steiner betrieben worden. Und wir merken das jetzt in unserem täglichen Leben als Kultureinrichtung, wie stark das noch anhält. Und ich finde, das ist eine unheimlich tolle Idee, dass auch der Kepler Salon sich quasi hier als Plattform zur Verfügung stellt, um diese Brücke auch zwischen Tourismus, Kultur, dem geistigen, intellektuellen Leben dieser Stadt zu schlagen. Ja, mir riesig freut, wie diese Einladung gekommen ist und habe dann gleich den Michael Chamier, den ich auch seit 2002 jetzt mittlerweile sehr gut kenne, mit dem wir schon viel gemeinsam machen konnten, angerufen und wir haben uns eigentlich einen tollen Plan ausgemacht, wie wir das heute machen. Ich wollte Ihnen so richtig einheizen und einfach zeigen, welche aussichtslose Situation Europa eigentlich jetzt schon hat mit einem völlig desaströsen Bildungssystem, mit einem Universitätssystem, das irgendwie Forschung irgendwo nur mehr in ferner Liefen macht, wollte Ihnen dann einfach zeigen, wie in China und in Asien die Post abgeht, dass man dann zu dem Punkt kommt und sagt, ja, eigentlich müssen wir eines erreichen, wir müssen eine neue auch Zugangsweise finden, wie wir überhaupt Bildung denken, dass wir ein komplementäres Bildungssystem brauchen, in dem die schulischen Einrichtungen, die Bildungslandschaft, die traditionelle, sich mit der Kulturlandschaft ganz wichtig verbindet, damit wir zu diesem Potenzial an neuen Ideen, an Kreativität und Innovation kommen. Und dann wäre der Michael quasi weitergeprescht mit dem, aber es ist einfach so, seit Freitag letzter Woche haben wir ein Szenario in dieser Welt, in dem man einfach über Zukunft nicht mehr so reden kann, als wie wenn das alles nicht wäre. Und das ist jetzt nicht nur, weil uns als Ars Electronica oder mich das auch persönlich wirklich sehr stark eigentlich betrifft, weil wir extrem intensive Kooperation mit vielen japanischen Einrichtungen, japanischen Künstlerinnen und Künstlern haben, sondern es ist wirklich eine Zäsur im Denken über Technologie. Bei Tschernobyl konnte noch jeder irgendwie hergehen und sagen, naja, mein Gott, die Russen, die haben da wieder was zusammengebaut. Es ist kein Wunder, dass das in die Luft geht. Und man konnte sich so wunderbar noch darauf verlassen, dass einfach ordentliche Wissenschaft, ordentliche Ingenieursleistung, das ist etwas, da kann man sich irgendwie noch sicher fühlen. Und jetzt haben wir dort nicht nur einen Atommeiler, der nicht nur nicht funktioniert, sondern bei dem die Kernschmelze im Gang ist, sondern gleich vier auf einmal. Das ist mit Super-GAU nicht mehr zu beschreiben, aber vielleicht der viel größere Super-GAU, wenn man sich das anschaut und ein bisschen vor Augen führt, was da jetzt auch an Diskussionen und Reflexionen abläuft, ist natürlich die völlige Überraschtheit, mit der wir dem begegnen. Denn es ist letztlich so, dass wir uns einfach wunderbar darauf verlassen haben, dass das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung eh ganz gut funktioniert. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein 9.0 Erdbeben gibt und dass ein Tsunami ausnahmsweise mal höher wie 10 Meter ist, weil darauf waren wir eh vorbereitet, die ist zugegebenermaßen sehr gering. Und wenn man jetzt auch noch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung anstellen würde, was bei einem Kraftwerk passieren kann, dass man ohne dies in 26 Tagen jetzt, ne, am 28. März, hätte Fukushima vom Netz gehen sollen, weil es einfach ein altes, nicht mehr wirklich modernes Kraftwerk ist. Und wenn man dann überlegt hat, was kann denn in den 30 Tagen irgendwie noch passieren, dann wäre eine Wahrscheinlichkeit rausgekommen von 0,00000, ich glaube, mehr Nullstellen als wahrscheinlich Pi, und das irgendwie an Stellen irgendwie hat. Und wir hätten uns einfach sicher gefühlt. Wir hätten gesagt, okay, das ist ein Risiko, das können wir eingehen und wir Menschen haben das schon im Griff. Und ich glaube, das, was einfach da passiert ist, ist etwas, was uns in vielerlei Hinsicht vielleicht auch dabei helfen kann, generell unseren Umgang, unseren Zugang zur Technologie, zur Zukunft auch neu zu denken. Und wenn wir heute einen Abend unter diesem Titel "Wie designen wir Zukunft" hier haben, dann glaube ich, dass es im Moment nur eine Antwort darauf geben kann, die könnte jetzt heißen vorsichtiger, weitsichtiger, könnte man viele Begriffe dafür finden, aber ich glaube, es geht vor allem eines, dass wir die Zukunft mit dem menschlichen Maß gestalten müssen. Und das ist jetzt einmal unheimlich klar, nicht einfach mit dem menschlichen Maß, aber was kann das überhaupt bedeuten? Mir ist es bei dieser Situation letztlich auch ein wichtiges Anliegen, dass wir jetzt nicht einfach hergehen und sagen, jetzt sind die Dinger da drüben in die Luft geflogen oder sind dabei in die Luft zu fliegen. Also das Ganze mit Technologie und Wissenschaft, wir haben es immer schon gewusst, das ist ein Quatsch und eigentlich sollten wir uns wieder von all dem zurückbewegen. Erstens einmal, weil wir alle wissen, dass wir das nicht können. Wir sind als Gesellschaft auf diesem Planeten mit 6,9 Milliarden Menschen einfach nicht ohne die technischen Innovationen, die technischen Leistungen lebensfähig und wir werden es viel weniger sein, wenn wir davon ausgehen, dass wir bis zum Jahr 2050, und jetzt gehen die Spekulationen, haben wir 9,5 Milliarden oder 10 Milliarden. Ich glaube, dass das schon ziemlich egal ist, wenn man sich vorstellt, dass wir 9 bis 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren sollen, dass diese Menschen nebeneinander, miteinander existieren und koexistieren sollen. Das wird ohne Technologie einfach nicht gehen. Und gerade in solchen Situationen wie jetzt im Moment hat man natürlich sehr schnell den Eindruck, es stimmt einmal mehr, Technik, das wird von unverantwortlichen, profitgierigen Konzernen gemacht, von Wissenschaftlern, die so quasi nur ihre Karriere im Kopf haben und so weiter. Und ich möchte jetzt den Abend auch ein bisschen trotzdem so quasi zu einem Plädoyer versuchen zu machen für diese menschliche Dimension von Wissenschaft und Technologie. Und man muss letztlich damit anfangen, es ist einfach so, der Mensch ist auf diese Welt gekommen, egal wodurch, ob durch einen lieben Gott oder die Evolution, in einer Form, die ihm gar nichts anderes übrig lässt, als Kultur, Technologie zu entwickeln. Wir würden in diesen Breiten, in denen wir leben, keinen einzigen Winter überleben, wenn wir es nicht geschafft hätten, Technologie zu entwickeln, nämlich uns Kleidung zu versorgen. In weiterer Folge das Feuer, in weiterer Folge die Häuser und all diese Dinge. Der Mensch ist auf die Welt gekommen, nackt, ohne irgendwas. Und diese Passage, die dann, was er sieht, zum Beispiel in der Bibel der römisch-katholischen Kirche irgendwie so heißt, dass der Mensch quasi legitimiert ist von Gott, sich die Erde untertan zu machen. Die bezieht sich ja letztlich auf nichts anderes, als dass es für den Menschen eigentlich der Kern seiner Überlebensfähigkeit auf diesem Planeten war. Und wir brauchen diese Technologie in ganz, ganz viel verschiedenen Dimensionen und Bereichen, einfach um lebensfähig zu sein. Aber ich glaube, das ist nur die halbe Mitte sozusagen. Wissenschaft und das Entwickeln von Technologien ist eine Grundverfasstheit des Menschen. Das ist etwas, das wir, seit wir Menschen sind, auch betreiben, und zwar nicht nur deswegen, damit wir uns warm anziehen können, sondern weil es Teil unserer Suche nach uns selbst ist. Weil es genauso wie der Versuch, die spirituelle Dimension unseres Daseins zu erkunden, die künstlerische Dimension unserer Ausdrucksfähigkeiten zu erkunden, im gleichen Ausmaß ist die Wissenschaft nichts anderes als die Suche nach unserem eigenen Wesen, nach unserem Ursprung. Und wenn wir Maschinen bauen und Technologien, sei es die Dampfmaschine aus der Mitte des 18. Jahrhunderts oder wann immer man jetzt hergehen will und sagt, die erste Dampfmaschine ist erfunden worden, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, dass James Watt sie patentiert hat, oder dann herauf 1830 die Telegrafie bis zu unserem Computer, all diese Dinge. Wir haben diese Technologie immer da deswegen begonnen zu entwickeln, weil wir als Menschen glauben, dass wir uns damit verwirklichen können, weil wir als Menschen glauben, dass wir uns unser eigenes Leben und das Leben der anderen, unserer Mitmenschen, damit verbessern können. Und es ist eine Mischung ständig von diesem Wunsch der Verbesserung und diesem Wunsch des sich selbst Verwirklichens damit. Und leider ist es eine Sache, die unheimlich oft verloren geht. Und wie gründlich sie verloren gehen kann, das möchte ich ganz kurz mit einem Beispiel da mal zeigen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen auf diesen Bildern auch. Sie kennen sicher alle noch diese Geräte. Das ist jetzt ein Publikum, das von der Altersstruktur nicht so ist, wie wenn man in einer Uni Vorträge macht. Da kennen die wenigsten noch diese Vergangenheit, dass wir einmal Handys hatten, wo man so einen Stift brauchte, um diese Dinge überhaupt zu betätigen. Man muss sich jetzt einmal vorstellen, wir waren alle so wundervoll und großartig begeistert von dieser Technologie. Wir können überall auf der Welt telefonieren, wir können jederzeit was in unseren Terminkalender eintragen, dass wir tatsächlich bereit waren, auf das wahrscheinlich große, nicht nur wahrscheinlich, das mit Sicherheit großartigste Instrument und Werkzeug, das in ungefähr 7 Millionen Jahren, seit wir uns Menschen genetisch vom Affen entfernt haben, uns erwachsen ist, nämlich unsere Hände mit unseren 10 Fingern, dass wir bereit waren, auf das Ganze zu verzichten, nur damit wir etwas tun können, was letztlich für uns ein noch viel größeres Bedürfnis ist. Nämlich zu kommunizieren, uns miteinander auszutauschen. Und das Ganze ist so weit gegangen, dass man sogar mit großem Erfolg, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mit einigem Erfolg gab es dann Designer, die haben solche Geräte designt. Ich habe selber so eins gehabt, leider finde ich es nicht mehr, sonst könnte ich es jetzt auch herzeigen. Und die hat man sich dann so auf den Finger draufgesteckt, damit man irgendwie auf dem Palm oder auf dem Sony oder wie die Dinge alle geheißen hat, irgendwie so herumgravieren hat können und dann... Wer sich noch erinnern kann, da gab es eine eigene Schriftzeichensprache. Ne? So wie seinerzeit Stenografie haben wir alle geübt, wie man die Buchstaben und die Zahlen jetzt neu schreiben, damit man endlich diese Technologie verwenden kann. Und ich finde, es ist eine wunderbare Geschichte in beide Richtungen. Erstens, weil es einmal mehr zeigt, wie unendlich groß und tief dieser Drang nach Kommunikation, nach dem Austausch miteinander, nach dem Umgehen mit Wissen für Menschen ist, dass wir selbst dazu bereit sind. Und andererseits, weil es einfach zeigt, wie völlig idiotisch und daneben Technologie entwickelt wird. Und wenn der gute Steve Jobs und Apple, für die ich wirklich keine Werbung machen möchte, ich bin ideologisch ein strikter Gegner von dem, was Apple macht, die Silvia weiß das, wir haben schon oft Diskussionen darüber geführt, aber was dieser Mensch Geniales gemacht hat, als er das iPhone auf den Markt gebracht hat, ist, ne, Sie können sich noch erinnern, das erste Gerät, wo man nicht nur mit einem Finger herumtipsen hat können, sondern sogar mit zwei. Und der riesige Erfolg dieses Gerätes, der wirklich die ganze Branche in den Schatten gestellt hat, ist sicher nicht deswegen, weil das so besonders schlank war oder weil die Icons irgendwie hübscher und schöner designt sind, sondern weil er uns von 10 Fingern zumindest 2 wiedergegeben hat. Und ich denke, das ist immerhin eine relativ tolle Geschichte, weil die Hoffnung, dass da irgendwie noch in diese Richtung weitergeht und dass die weitere Entwicklung dieser Technologie dazu führt, dass wir Geräte kriegen, das iPad, finde ich, ist durchaus auch wieder ein Schritt dahin, aber vielleicht noch nicht wirklich der letzte große Wurf. Wie gesagt, von 2 Fingern auf 10 Finger ist noch enorm viel zu tun. Und wenn Sie sich, ich weiß nicht, ob Sie sehen, Sie haben so ein Gerät da, ne? Vielleicht haben Sie das auch schon nachverfolgt. Ich finde es fantastisch, ich verwende Computer seit wirklich sehr langer Zeit. Und normalerweise, wenn man auf der Tastatur schreibt, dann mehr oder weniger hämmert man drauf. Das hat zwar was mit Fingern zu tun, aber das ist der vordere Bereich, Fingernägel, Hornhaut und so weiter. Seit wir diese Geräte haben, den ganzen Tag über, wenn ich mir das vorstelle, streichle ich mein Gerät liebevoll. Man macht das wirklich, auch wenn Sie ein iPhone haben, Sie werden das merken. Man gewöhnt sich sehr schnell an, dass man nicht so, man merkt gleich, hat jemand Erfahrung mit so einem Gerät, na, dann tippen so herum. Die Profis, die Erfahrenen wissen, wie man damit herumfährt. Und was wir tun ist, und das muss man sich wirklich vorstellen, wir haben Geräte, die wir von in der Früh bis auf Nacht streicheln. Ich weiß nicht, das ist ja eh einigermaßen bekannt aus der ganzen auch Neurowissenschaft, so mit Oxytocin und all diesen tollen Botenstoffen, die irgendwie wohlige Gefühle auch in der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie herbeiführen. Und man weiß genau, dass nach dem Geschlechtsverkehr gerade Oxytocin sehr stark ausgestoßen wird. Das führt wieder zu diesem erhöhten Bindungsgefühl und es wird auch beim Streicheln ständig produziert, ne? Und wenn Sie sich das einmal anschauen, ich meine, Sie kennen vielleicht ein paar so richtige iPhone- und Apple-Freaks. Ich meine, das ist wirklich, als wenn die verliebt werden in das Gerät. Die reden über das, wie wenn sie jetzt wirklich über ihren Freund oder ihre Freundin reden würden. Und ich glaube, dass das nicht nur irgendein Spinner ist, sondern das hat damit zu tun. Ich meine, greifen Sie irgendwas an in Ihrer Nähe, nur um sich noch einmal zu versichern. Ohne nur hinzuschauen, wissen Sie genau, aha, das ist diese Art von Material, aha, das ist ein kötteres, kann einfach mit den Fingern, weiß ich sofort, das ist Kunststoff. Und mit jeder Berührung, die ich da mache, gehen Millionen von Signalen über meine Nervenbahnen da durch und da oben ist ein Feuerwerk von Signalen. Und nur wenn ich so tue, also da habe ich jetzt mir noch nicht einmal gedacht dabei. Ne? Und all das sind aber jene Dimensionen, die wir Menschen brauchen, die uns ausmachen. Das ist ein Potenzial, das ganz einfach mit jedem Menschen, mit seinem Körper miterwächst und das wir einfach mit dieser Technologie bislang völlig schändlich weggeworfen haben. Und ich glaube, was da genauso fällt, ist, wie bei dieser viel, viel fürchterlicheren und wirklich handfesteren, grauenhaften Katastrophe, die wir jetzt gerade in ihrem Beginn miterleben, ist, dass wir eigentlich immer, wenn wir die Technologie machen, uns nur darauf konzentrieren, wie funktioniert der Gerät. Und dann sind wir schon glücklich, dann ist schon zufrieden und dann verkaufen wir es. Und umso öfter wir es verkaufen können, umso mehr wir verdienen damit, umso besser. Und damit wir viel verdienen, ist sowieso gut, wenn die Technologie gleich aufhört. Weil wenn diese Designer und die begnadeten innovativen Ingenieure ständig weiterentwickeln würden und das Gerät immer verbessern, ich meine, das ist wirtschaftlich völlig unsinnig. Das Beste ist ein Gerät, wenn man es einmal einigermaßen billig zusammenschustern kann, irgendwo in einer Fabrik, dann druckt man es rein und gleichzeitig passiert natürlich eines und das hat jetzt überhaupt nichts mit Konspirationstheorien oder sonst was zu tun. Das kennt man wieder aus der ganzen Technologiegeschichte. Gleichzeitig werden neue Ideen abgewürgt und verhindert. Und die ganze Technologiegeschichte, das wäre ein wunderbarer Teil so eines Vortrages, den lasse ich jetzt aber aus, ist gezeichnet genau von dem. Es gibt Leute, die haben unheimlich tolle Ideen, mit großen Visionen, mit großer Fantasie. In den aller seltensten Fällen werden die jemals bekannt, weil irgendeiner kommt dann her und sagt, na, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, daraus könnte man ein Produkt machen, patentiert es und die Geschichte hat sie. Und es ist nicht erst mit Steve Jobs und Bill Gates passiert, die grafische Computeroberfläche von den Leuten im Xerox Park irgendwie kopiert haben. Das war, also gibt es einen ganzen Vortrag darüber, bis zurück zur Dampfmaschine, ist die Industriegeschichte unserer westlichen Welt eine von Leuten, die Ideen gestohlen haben, aber man muss ja dazu sagen, gleichzeitig perfektioniert haben, gebrauchsfähig gemacht haben, verkaufsfähig gemacht haben und damit überhaupt die Entwicklung des Ganzen angestoßen haben. Und sehr oft hat man immer den Eindruck, oder es ist so eine dieser, wie soll ich sagen, ganz typischen auch Stereotypen, dass es immer heißt, der Krieg ist der Vater, die Mutter, wie er immer, aller Dinge. Und gerade wenn wir jetzt wieder an die Atomtechnologie denken, die friedliche Nutzung der Kernenergie, der ging eine kriegerische zuvor und gerade in Japan ist es mit unheimlicher Dramatik 1945 schon passiert, aber es gibt auch Ausnahmen. Und ich möchte Ihnen zwei Beispiele kurz zeigen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Also da vergessen, auf die Uhr zu schauen. die das einfach beweisen für mich, dass eigentlich hinter Technologie nicht in ihrer Entwicklung, in ihrem Entstehen, nicht primär irgendeine Idee steht, damit können wir jetzt Kohle machen und unendlich viel Geld verdienen oder damit können wir unsere Mitmenschen irgendwie noch effizienter und besser umzubringen. Dass es aber leider anscheinend auch eine bestimmte Dynamik des Menschen gibt, egal was erfunden wird, mit welcher Vision, auch dafür zu nutzen. Und das, was Sie da sehen, das ist wann ist das genau? Muss ich jetzt noch einmal nachschauen, damit ich nichts Falsches sage. 1792, der optische Telegraph. Und es ist ja sehr spannend, also 1792, das ist die Zeit der Französischen Revolution. Das ist eine Zeit, in der es so quasi einen unheimlichen Umbruch gegeben hat. Bis dorthin kann man eigentlich sagen, war Technologie ein Hobby mehr oder weniger von Menschen, die Zeit gehabt haben, darüber nachzudenken. Und wir wissen, die Chinesen haben Maschinen gebaut, fantastische Maschinen. Die Griechen kannten bereits Differentialgetriebe, Planetengetriebe und haben mechanische Computer gebaut, die die ganze Konstellation aller Sterne, aller Sonnen- und Mondfinsternissen plus minus 150 Jahre vorhersagen konnten. Aber all diese Technologie hat nie dazu geführt, dass es sowas wie eine industrielle Revolution gegeben hat. Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür und das ist, weil Arbeit nichts wert war, weil der Mensch nichts wert war. Es ist völlig wurscht war, ob ich irgendwas schneller oder einfacher machen kann, weil es die Sklaven gegeben hat und solange es Sklaven gibt, die mir nichts kosten, brauche ich nichts investieren in den Aufbau einer wirklichen technologischen industriellen Infrastruktur. Und erst mit der Zeit der Französischen Revolution sind wir eigentlich schon langsam dorthin gekommen. Jetzt kann man sagen, in Österreich war das überhaupt erst 1918, nicht? Also nicht einmal 100 Jahre her, seit es nicht dem Kaiser gehört, sondern uns gehört. Also so lang ist es eigentlich gar nicht. Und mit dieser Zeit ist einfach eine andere Wertigkeit des Menschen gekommen. Und plötzlich war es finanziell und wirtschaftlich interessant, die Dampfmaschine, die schon viel länger in ihren, also die bekannt war, die Funktionen und so weiter, wirklich zu dem zu bauen, was der James Watt dann patentiert hat und was halt dann die Grundlage der ganzen industriellen Revolution geworden ist. Aber in dieser französischen Revolution hat der Claude Chabet, ein Mönch oder Priester, das weiß ich jetzt nicht so genau, eine fantastische Idee gehabt. Er war total inspiriert und begeistert von der Französischen Revolution. Diese Idee der Gleichheit und dass alle Menschen in Frankreich gemeinsam darüber bestimmen, abstimmen, wählen, wie es weitergehen soll. Das hat ihn unheimlich fasziniert. Und er war so fasziniert davon, dass er das sogar ernst genommen hat. Dann ein bisschen braucht, bis er draufgekommen ist, dass er einer der wenigen war, die das wirklich ernst genommen haben. Und er hat deswegen diese Technologie entwickelt. Er hat einen optischen Telegraphen entwickelt, der ganz simpel funktioniert hat. Die Idee ist, Sie sehen, das sind zwei Gebäude, zwei Plätze, die in Sichtweite sind, sodass man zumindest mit dem Fernrohr von einem zum anderen schauen konnte. Und da ist ein Apparat drauf mit diesen Gelenken und Seilzügen und unten steht einer und jeder Buchstaben hat eine Konstellation, ein Zeichen. Und irgendjemand diktiert ihm den Text, der macht die Zeichen. Am Turm gegenüber schaut jemand durchs Rohr, schreibt die Zeichen runter, der schreibt es wieder auf. Kaum ist die Nachricht übermitteln, fangen sie an und geben das weiter. Und so wird von einer Station zur anderen eine Nachricht weitergegeben. Das Problem war, wie gesagt, dass die Leute von der Französischen Revolution, die es wahrscheinlich sowieso nie so wirklich ernst gemeint haben mit dem Wollen und so, und dass da wirklich alle dabei sein sollen, das sind so verschiedene Bilder davon, und dass die Idee eigentlich verworfen wurde. Der erkannt hat, was diese Idee für ein Potenzial hat und der sie dann verwirklicht hat, war der Napoleon. Und er hat sie auch nicht, wie wir wissen, dafür verwirklicht, dass alle Menschen mitrennen können, was er irgendwie vorhat, sondern er hat sie dafür gebaut, damit er seine Kriegszüge durch Europa extrem effizient logistisch gestalten konnte. Und in der ganzen Kriegsgeschichte gilt der Napoleon so quasi wirklich als der Durchbruch in der Kriegslogistik. Er war in der Lage, seine Truppenbewegungen zu koordinieren wie keiner zuvor. Er war in der Lage, die Nachschubwege zu koordinieren wie keiner zuvor. Und diese Systeme, diese optischen Telegrafen, sogar in Linz hat es dann gegeben. Man findet leider keine Bilder mehr, also die sind von anderen Orten. Aber so in etwa hat es ausgeschaut. Und wie gesagt, es ist eben wirklich überall dort, wo der einmarschiert ist, eines der ersten Dinge war, dass man optische Telegrafen gebaut hat. Und das Interessante daran war, dass diese optischen Telegrafen, das sieht man im Detail dann auf diesen Bildern ganz gut, hatten zwei so quasi Besatzungen. Die anderen waren 4 Leute, die Kommunikation gemacht haben, und das andere waren 8 Leute, die den Turm bewacht haben. Und wenn man jetzt an die heutige Informationssituation denkt und wie die ganzen Fragen der Sicherheit von Datenübertragung heute gehandhabt werden, dann gibt es diese Unproportion so quasi noch immer. Nur das Tolle, wie man zum Beispiel an WikiLeaks merkt, ist, dass sie eigentlich nicht mehr so richtig hilft. Und als dann 1830 die elektrische Telegrafie so weit entwickelt wurde, dass man angefangen hat, sie einzusetzen und sie verbreiten wollte, war eines der Kernargumente gegen die elektrische Telegrafie, dass man gesagt hat, unmöglich, das kann man nicht verwenden, weil es viel zu unsicher ist. Da kann ja jeder hergehen und irgendwo das Kabel einfach durchschneiden. Und man kann die Kabel nicht auf die ganze Länge bewachen. Und das hat lange Zeit dazu geführt, dass wirklich die optischen Telegrafen weiterhin so quasi gepusht und gebaut waren. Weil natürlich hat es da auch längst Betreiber, Provider gegeben, die das längst kommerziell betrieben haben und unheimlich viel Geld verdient haben damit. Thurn und Taxis, glaube ich, waren da ziemlich gut im Business dabei, wie überhaupt in der ganzen Kommunikation und im ganzen Postwesen zu dieser Zeit. Und wir haben da wieder genau so quasi dieses Beispiel, dass einfach etwas, was eigentlich mit einer unheimlich großartigen Vision von einer neuen Qualität des Zusammenlebens von Menschen gegründet wurde, relativ schnell in die andere Richtung gegangen ist. Und das Gleiche könnte man über das Internet sagen. Da wird es wahrscheinlich viele geben, die sagen, Moment einmal, das Internet hat ja damit angefangen. ARPANET, das ist doch etwas, das von der Defense Agency, also vom Verteidigungsministerium, von so einer Forschungsagentur des Verteidigungsministeriums gefördert wurde, dass das entwickelt wird. Das war 1969 die ersten 4 Computer miteinander über so eine Art IP-Protokoll miteinander verbunden, ist tatsächlich entwickelt worden im Auftrag oder mit Finanzierung des Militärs. Ein Jahr später hat es so ausgeschaut, wieder ein paar Jahre später so und wie es heute ausschaut, sage ich mal, weiß man ungefähr, wenn man sich verschiedene Bilder anschaut. Das war der Versuch dann so quasi linear weiter. 2005, der letzte Versuch, der irgendwie gemacht wurde oder geglückt ist, das gesamte Internet als ein so quasi topografisches Netzwerk darzustellen. Die Einfärbungen beziehen sich auf die geografischen Regionen, auf die Weltregionen, in denen das dargestellt wird. Seit 2005 hat das keiner mehr gemacht. Mittlerweile geht man her und stellt es eher so dar. Das ist jetzt von 2008 noch diese Grafik. Sie sehen, wo die Post abgeht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist natürlich Amerika und Europa. Asien ist relativ gut, aber noch nicht so quasi gegen diese Dimension. Und Sie sehen auch diese kleine Linie rund um Afrika, die mittlerweile sogar fertiggestellt ist, auch an der Ostküste. Und viele Leute sagen, dass diese erste Ringleitung, diese erste Glasfaserleitung, die ganz Afrika umspannt, dass die mehr für die Veränderung und die Entwicklung von Afrika und der Menschen dort beitragen wird, als das überhaupt die ganze Entwicklungshilfe der früheren Kolonialmächte tun kann. Und das Interessante ist, dass wir natürlich nicht nur Leitungen haben, sondern wir brauchen diese ganzen Datencenters. Das Internet besteht aus Leitungen und aus wirklich riesengroßen Datencenters. Das ist Akkorden, das sind die Datacenters von Google. Weltweit 38 sind offiziell bekannt. Das 39. wird bald einmal in Kronsdorf stehen, wenn alles gut geht. Und diese Datacenter brauchen extrem viel Strom und brauchen Kühlflüssigkeit. Irgendwie wie ein Kraftwerk eigentlich. Und deswegen werden die natürlich hauptsächlich und bevorzugt gebaut in Regionen, die sehr viel Kühlwasser brauchen und so. die sehr kühl sind und wo man gleich einen Fluss daneben hat. Schaut dann so aus, diese zwei länglichen Hallen auf der linken Seite des St. Data Centers. Und wenn Sie da reingehen, dann glauben Sie am Anfang, Sie sind in einem ganz normalen Kraftwerk oder Fernheitswerk oder sonst irgendwo. Da schaut überhaupt nichts nach Internet aus und nach virtuellen Daten. Das ist alles richtige physikalische Hardware. Und dann sind diese Container und in diesen Containern sind diese Regalwände. Und jede dieser Regalwände, das sind Schubladen. Und wenn da irgendwas hin ist oder austauscht wird, dann kommt der Servicetechniker mit der neuen Schublade, zieht die eine raus, steckt die neue rein und der Service ausgetauscht. Und was ich so spannend finde, diese ganze Entwicklung, jetzt von diesen ersten vier militärfinanzierten Rechnern, die verbunden wurden, bis zu dem, weil das ist dieses Internet, das in Ägypten dazu geführt hat, dass der Mubarak gehen müsste. Das ist dieses Internet, das einen deutschen Minister verrammt hat. Das ist dieses Internet, das im Moment den Amerikanern in Form von WikiLeaks so viel Kopfzerbrechen macht. Und das schaut eigentlich, wenn man sich das anschaut, muss ich nur das richtige Bild dazu erfinden, falsche Choreografie, auch mal so, das schaut eigentlich ziemlich ähnlich aus wie das. Und das Tolle an dieser Analogie ist, diese Karteischränke sind aus dem Jahr 1895, lange bevor das amerikanische Verteidigungsministerium die Entwicklung eines Vorläufers des Internet finanziert hat, haben zwei Menschen, der Paul Otley und der Henri Lafontaine, der zweitere hat sogar einen Friedensnobelpreis gekriegt, beide waren glühende Friedensaktivisten, 1895, vor über 100 Jahren, und hatten die Vision, dass wenn es ihnen gelänge, das gesamte Wissen der Menschheit zu sammeln und allen Menschen zugänglich zu machen, dann würde das dazu führen, dass die Welt nicht mehr länger in Kriegen versinkt, sondern dass die Menschen miteinander glücklich und in Frieden leben können. Und sie haben in den 30 Jahren, in denen sie das Projekt betrieben haben, 15 Millionen Karteikarten gesammelt. Das ist genauso viel, wie wir im Moment Einträge in allen Sprachen in der Wikipedia haben. Vor über 100 Jahren bereits 15 Millionen Karteikarten. Sie haben eine Suchmaschine eingerichtet, man konnte dort Suchanfragen stellen. Sie haben Recommendation Systems gehabt. Also all das, was wir jetzt von Google, eBay, Amazon, Wikipedia kennen, gab es in einer völlig unelektronischen Form schon vor über 100 Jahren. Und nicht, weil man damit Krieg führen wollte, sondern weil man damit Frieden stiften wollte. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist, dass wir diese humane, menschliche Dimension in der Entwicklung von Technologie hoffentlich nie mehr wieder vergessen. Entschuldigung fürs Überziehen, nein, aber beim Improvisieren.
Nein, das hat gut gepasst. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Für die interessante Einführung. Und wir gehen gleich weiter.
Danke. Ich habe einen zu großen Kopf, dass das funktionieren würde bei mir. Darum haben wir uns entschieden, ich kriege ein Mikro. Ich hoffe, ich kann auch was Intelligentes dazu beitragen, jetzt zu dieser Runde irgendwie mit diesem Kopf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Es ist sehr spontan gekommen, auch zu dem Thema Zukunft. Noch dazu hat mich sehr gefreut, hier zu sprechen, weil das eigentlich ein Thema ist, das mich über Jahre hinweg eigentlich nicht nur begleitet, sondern substanzielle Veränderungen in meiner Karriere oder in meinem Werdegang, wenn ich es so bezeichnen darf, hervorgerufen hat, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Das Problem ist eigentlich, dass der Gerfried alles jetzt durcheinander gebracht hat. Wir haben uns eigentlich vorbereitet auf Bildung. Ich war bis gestern im Ausland und wir haben uns jetzt, er hat um 6:15 angerufen, 6:45 angerufen. Kannst du kurz vorbeikommen? Ich muss dir etwas sagen, wir haben alles geändert. Also ich komme jetzt sehr mit einem spontanen Kommentar zu Ihnen, werde aber versuchen, hier qualitativ auch beizutragen und auch vor allem den Ansatz, den Herr Steiner von mir gewünscht hat, im Hinblick auf, wie wir Zukunft gestalten oder designen, zu erörtern. Gleich vorweg, um hier improvisieren zu beginnen, ich möchte kein Plädoyer für Technik und Mensch bringen, sondern ich möchte, und da sehen Sie schon meinen Ansatz, einen wesentlich holistischen Ansatz hier einbringen, und zwar für ein synoptisches Bild der Erde. Dass es nicht nur um den Menschen und die Technik geht, sondern auch im Zusammenhang mit der Erde. Ich möchte auch ein Beispiel bringen, das mir sehr spontan dazu einfällt. Sie kennen alle die Osterinseln, Sie kennen auch diese hohen Skulpturen, die zum Teil über 9 Meter Höhe haben, 40 Tonnen schwer waren, eine sehr kleine Insel, die Sie fast fußläufig abschreiten können. Und man hat sich schon vor hunderten Jahren gefragt, wie war es möglich, ich glaube im 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert die ersten Schiffe dort angekommen, wie es denn möglich war, dass auf so einer kleinen Insel, noch dazu ohne Bäume, eigentlich diese schweren großen Skulpturen aufgestellt werden konnten. Dadurch kamen auch diese Ideen, dass vielleicht Außerirdische hier waren, was alles mittlerweile durch die Forschung widerlegt werden konnte. Man hat festgestellt und durch verschiedenste wissenschaftlichen Studien auch das belegen können, dass diese Insel sehr dicht bewaldet war und dass eigentlich durch ausgetüftelte Technik, die weit allen Menschen, also fast wie im Reich der Ägypter eigentlich zum selben Zeitpunkt, hochtechnisiert war und sie es möglich machten, mit diesen Holzverbindungen, auch technologischen Systemen, diese Skulpturen nicht nur aus dem Felsen zu schlagen, sondern auch über Kilometer zu transportieren und aufzustellen. Man hat sich gefragt, wie gibt es, dass eine Menschheit mit so einer Technologie nicht mehr existierte? Wo sind die hin? Oder warum sind hier auch keine Hölzer mehr? Das Problem war, dass man feststellen konnte, dass eigentlich diese Gesellschaft, die dort lebte, sie war auch in 12 Sektoren, fast wie unser Globus jetzt, also es ist fast ein Sinnbild unserer Erde, in verschiedenen Kontinente, dort die kleine Insel in 12 unterschiedlichen Gesellschaften aufgeteilt, die in einem Wetteifer, fast in einem technologischen Wetteifer untereinander gestanden sind und versucht haben, noch höhere, noch bessere Skulpturen aufzustellen, das dazu geführt hat, dass sie eigentlich ihre eigentliche Lebenssubstanz, nämlich den Wald, den sie gehabt hatten, komplett abgeholzt hatten. Das hat dazu geführt, dass sie ohne dies wenig Tiere dort gehabt haben, dass die Vögel, die sie zum Essen gehabt haben, die dort genistet haben, nicht mehr gekommen sind. Das hat dazu geführt, dass sie die Boote, die sie zum Fischen gebraucht haben, für ihre Lebensgrundlage nicht mehr bauen konnten. Lange Rede Sinn, sie haben ihre eigene Lebensgrundlage aufgrund dieser technologischen Entwicklung eigentlich abgekappt und auch sich selbst eigentlich dadurch ausgelöscht. Warum komme ich zu dieser Geschichte? Weil ich denke, und das führt mich auch zu Japan, was ich auch gut finde, dass wir auch über Japan reden, dass es vielleicht hier sinnvoll ist, auch hier ein synoptisches Bild vielleicht einzuführen und auch angesichts, also wie es ja jetzt immer wieder diskutiert wird, wir werden das dann noch im Detail hoffentlich besprechen, was ja jedes Land jetzt sofort macht, keine Atomkraftwerke. Ohne hier auch eine sehr holistische Betrachtungsweise vielleicht einmal einzuführen, sagen, wie können wir denn als eine Gemeinschaft, einen Globus, wo verschiedenste Örtlichkeiten auf unserem Globus vielleicht unterschiedliche Qualitäten haben, die einen haben mehr Wind, die anderen haben mehr Sonne, vielleicht in einem gesamtheitlichen Konzept, kollektiven Anstrengung, die Energieressourcen, die wir vielleicht brauchen, in einem synoptischen Bild oder in einem systemischen Zusammenhang mit der Erde zu gestalten. Nun, ich habe jetzt sehr viel von systemisch und holistisch gesprochen, das ist auch da, wo ich herkomme, vielleicht, dass ich diesen Werdegang etwas gehört habe, dass Sie wissen, wie das alles zustande gekommen, wie ich die Zukunft gestalte oder warum auch dieser Transfer von Architektur, der eigentlich nicht wirklich ein Transfer, sondern eher ich nehme dieses Wissen aus der Architektur in die Wirtschaft hinüber. Es war ungefähr ich bin 25 Jahre lang sehr intensiv in der Architektur gewesen, der Meinung auch, dass das auch sehr erfolgreich passiert ist, sonst hätten mich nicht Leute wie Daniel Libeskind, die Ground Zero in New York bauen zum Beispiel, oder Rem Koolhaas in Harvard, zu sich geholt. Ich habe dennoch eigentlich nach 25 Jahren dieses Wissen, das ich über 25 Jahre fast aufgebaut habe, dazu benutzt und bin in die Wirtschaft gegangen. Also St. Gallen hat konkret diese Einladung ausgesprochen, 2005, ich soll das alles vergessen, was eigentlich aufgrund eines relativ simplen Artikels, den ich verfasst habe, zustande gekommen ist, dass die gesagt haben, vergiss Architektur, komm zu uns. Oder beziehungsweise nimm dieses Wissen der Architektur, wie du Zukunft gestaltest und bring es zu uns herüber, wir könnten hier sehr viel lernen. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich Ihnen kurz erzähle, was das wäre, wie wir Architekten oder wie es exemplarisch für Architekten, wie die Zukunft gestalten, zu anderen methodischen Ansätzen und daraus dann, dass wir wieder zu Japan zurückkommen, vielleicht hier diskutieren, welche Ansätze wir im Kopf haben. Der Punkt ist, was ich damals gesagt habe, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Darf ich diese Tafel verwenden? Ich habe keine PowerPoint, es hat geheißen, ich muss frei reden. Ich möchte nur ein Diagramm zeichnen. Ich bin damals mit einem relativ simplen Ansatz gekommen. Ich habe gesagt, es gibt drei Arten, wie wir Zukunft oder wie wir die Informationen, die unsere Zukunft gestalten, das geht schon.
Okay.
Wie wir unsere Zukunftsszenarien nähern. Wenn wir eine Zeitgrafik haben und sagen, das ist Present, das ist Past, Future, dann gibt es, und ich hoffe, Sie stimmen mit mir ein, drei Modelle, wie ich die Zukunft gestalten kann. Das sind die einen, und ich werde es noch im Detail erörtern, die aus der Vergangenheit, aus ihrer Erfahrung in die Zukunft schließen. Die zweiten beobachten in ihrer unmittelbaren Gegenwart, versuchen Schlüsse zu erhalten, gestalten die Zukunft. Und die dritten
antizipieren eine Zukunft und versuchen aus dieser Antizipation von der Zukunft in die Zukunft zu schließen. Und ich möchte diese drei an ganz pragmatischen Beispielen jetzt an Szenarien erklären und Ihnen dann sagen, wo die Unterschiede sind. Und üblicherweise, und es gibt hier natürlich Graubereiche, also wir dürfen das nicht schwarz-weiß sehen, finden Sie das in allen Disziplinen, aber die Architekten stehen üblicherweise für den letzten Punkt aufgrund ihrer Disziplin oder Ingenieure und Designer. Lassen Sie mich mit den ersten beginnen, mit der Vergangenheit, dass Sie sozusagen aus das, was Sie aus Ihrer Erfahrung, die Sie über Jahre hinweg genommen haben oder aufgrund Theorien, die Sie von irgendwo hergenommen haben, aus der Vergangenheit in die Zukunft schließen. Einfaches Beispiel, Kaiser William war so einer, der gesagt hat, das Pferd hat es immer gegeben, es wird es auch immer geben und das war auch der Grund, wir haben es jetzt gelesen, 150 Jahre Mercedes-Benz, dass er eigentlich Benz nie unterstützt hat in der Technologie, der Automobilzweig gesagt hat, wir brauchen das nicht, das Pferd wird immer überlegen sein. Oder noch ein praktikableres Beispiel, vor einem Jahr in Berlin, ich habe einen Workshop mit Executives gegeben, es ist um Innovation gegangen, wo nach einer Stunde es war kein Vorstand, aber einer sehr hohen Führungsebene von der Deutschen Bank zu mir gekommen ist, sehr honorig zu mir gekommen, Herr Schamme, das klingt alles sehr toll, diese Innovationsansätze, aber wissen Sie, das Bankwesen, so wie wir es gemacht haben, über 100 Jahre, wird es auch in 100 Jahren noch geben. Und das wird auch immer so sein. Das war fast nicht nur paradox, weil wir waren genau in der Finanzkrise, auf der einen Seite war es aber sehr real, weil wir sehen es, dass es auch tatsächlich noch immer so funktioniert. Das heißt, dass teilweise dieses Theorem, dass ich aus der Vergangenheit Erfahrungen mit diesen Erfahrungen in die Zukunft gestalte. Auch jetzt, angesichts Japan, viele Meldungen, die fast skurril anmuten, wo die sagen, es braucht einen Impuls, die Entwicklungshilfe, ein Konjunkturprogramm und wir sind wieder auf Schiene. Was fast paradox anmuten lässt, angesichts des Leids, was wir jetzt mitbekommen. Der zweite Ansatz wäre so, den wir alle kennen, dass Sie sehr genau beobachten Ihre unmittelbare Gegenwart und versuchen aus dieser Gegenwart, die Sie fast analytisch betrachten, Schlüsse für die Zukunft zu finden. Da gibt es verschiedenste Modelle, Sie kennen das vielleicht. Ich versuche ein einfaches Beispiel zu machen. Ein Tankwart stellt fest, dass am Morgen, zum Mittag und am Abend immer sehr viel Tankverkehr bei seiner Tankstelle ist und er schließt daraus, dass zum Beispiel die Post genau zu diesen Zeiten geschlossen hat und eigentlich ist naheliegend, wäre, dass Paketdienste mit einem Tankwesen, Tankstellenwesen noch dazu mit der zügigen oder günstigen Anreise, Parkmöglichkeit eigentlich ideal wäre. Das heißt, die Synergie in die Zukunft, Post gemeinsam mit Tankstelle. Wir kennen das, gibt viele Beispiele. Sie können aber jetzt, wenn Sie genau diese zwei Modelle betrachten, eigentlich sehr klar erkennen, dass beide eigentlich auf bestehenden Modellen beruhen. Das heißt, die Zukunft wird aus dem Bestehenden, aus dem Existenten oder das Existente bildet die Grundlage für die Zukunftsgestaltung. Es ist auch klar, dass daraus implizit hervorgeht, dass eigentlich letztendlich mit dieser Haltung impliziert wird, dass die Alternativen für die Zukunft im Gegenwärtigen schon gefunden werden können, was nicht immer der Fall sein muss. Das Zweite ist, und das ist auch jetzt in dieser Debatte von Japan vielleicht ganz bezeichnend, dass Sie versuchen, aus dem bestehenden System, das Sie vor sich haben, versuchen, dieses System von diesem als Ausgangspunkt nehmen. Das heißt, Sie fangen von etwas sehr Konkreten an. Sie versuchen, wie zum Beispiel der Tankwart, der seine Organisation betrachtet, oder auch die Deutsche Bank, an etwas bestehen, wo können wir uns hinentwickeln. Sie selbst versuchen, das System zu verstehen, das sehr konkret ist. Und nicht, und das ist der Unterschied, ein System, das Sie antizipieren, das Sie in Ihrem Kopf haben vielleicht, was es noch gar nicht gibt, neu zu kreieren. Das heißt, das wäre der dritte Modell, dass Sie sagen, was wäre denn das, was es vielleicht noch gar nicht gibt, wo ich gerne hinkommen möchte. Das wäre zum Beispiel, wir kennen die Erfindung der Digitalkamera, Gerfried hat ja auch viele Beispiele jetzt erzählt mit einem Telegrafie, dass ich sage, Digitalkamera in den 70er Jahren, es hat weder die Technologie dazu gegeben, wie ich optisches Bildmaterial in ein analoges Bildmaterial in ein digitales überführen können, noch hat es einen Bedarf gegeben, niemand wusste, wie das geht. Es hat nicht umsonst 25 Jahre gebraucht, diese Zukunft der Digitalkamera real werden zu lassen. Aber worauf ich hinaus will, dass jemand diese Zukunft antizipiert und alle Teile, die daraus entstehen, letztendlich dann erst bildet und nicht versucht, sie zu finden. Nun, der Unterschied eigentlich in beiden und warum es auch Präferenzen bei unterschiedlichen Disziplinen gibt, liegt einerseits auf der Hand. Bei den beiden linken Modellen finden Sie die Grundlage, die Entscheidungsgrundlage im Existenten, Sie können sie auch sehr gut rechtfertigen. Das wäre jetzt fast so wie, und das sehen wir jetzt eigentlich auch, wenn wir jetzt die Debatte um die Kernkraftwerke wieder sehen, Deutschland, Österreich, jeder sagt sofort, wir müssen unsere bestehenden Kraftwerke sofort untersuchen und die, die nicht funktionieren, schließen. Es gibt eigentlich keine Debatte, die sagt, wie könnten wir eigentlich das ganze Energiesystem neu denken. Zum Beispiel, wir wissen, dass in den skandinavischen Ländern der Strom sehr günstig ist, weil sie enorme Wasserkraftreservoirs haben, also sehr viel Wasserkraft. Die haben so viel Stromüberschuss eigentlich durch die Wasserkraft, dass sie sogar heizen damit. Der Strom ist sogar nur 30, also kostet nur ein Drittel von dem Strom wie in Deutschland. Es ist reine Energiepolitik, dass die Deutschen sagen, wir nehmen den Strom nicht von den nördlichen Ländern, sondern wir produzieren mit Kernkraftwerk zum Beispiel. Aber Sie sehen schon, dass auch diese Zukunft hier wieder, es ist wesentlich leichter auf das Bestehende zu greifen, weil ich hier etwas Existentes habe, auf das ich zurückgreifen kann und das auch sehr gut argumentieren kann. Und das sind diese beiden Unterschiede, die im Gegensatz zur Vision, die ich konstruiere, stehen. In Japan zum Beispiel könnte durchaus eine Diskussion meines Erachtens jetzt, um jetzt hier auch überzuleiten, dahingehen, dass wir beginnen zu fragen, wie könnten wir auf einem globalen System, in einem synoptischen Bild der Erde, wo jedes Land vielleicht unterschiedliche Qualitäten hat, ein Energiekonzept kreieren, wo wir nicht abhängig sind, wie in Japan, jetzt alle auf Kernkraftwerk aufgrund dieser kleinen Landstriches, den sie verhältnismäßig zum Globus haben, sondern wo wir global für die Energie, die wir brauchen, wenn wir sie schon brauchen, aufkommen könnten. Es gibt zum Beispiel Konzepte, die für 2050 durchwegs real sind, dass wir für Europa uns komplett eigentlich von der fossilen Energie theoretisch, also Vision, abkoppeln könnten, wenn wir zum Beispiel in der Nordsee einen Ring von Windkraftwerken machen, im Bereich von Spanien, wie nennt man das, die Gezeiten, Dankeschön, Gezeitenkraftwerk und im Süden, beziehungsweise Marokko zum Beispiel, Sonnenkraftwerk. Dieser Ring aus drei Interventionen, sehr großen Interventionen natürlich, aber wenn sie überkontinental gedacht werden, könnte den gesamten fossilen Bedarf, den wir brauchen für Europa, komplett decken. Ebenso bin ich der Meinung, wären derartige Modelle vielleicht auch in Japan und im asiatischen Raum denkbar. Das Zweite, worauf ich hinaus will eigentlich, und das, was an Japan eigentlich das Interessante war, das mir sofort aufgefallen ist, und ich möchte hier einen Themenwechsel jetzt machen, dass wir immer nur von Strukturen reden, also von dieser Hardware eigentlich im Prinzip jetzt mit der Technik und Mensch eigentlich. Was mir sehr stark aufgefallen ist in der Diskussion oder wenn wir diese Interviews mit Japan gesehen haben, dass ein unglaublicher kultureller Wertedifferenz in Japan zu Europa steht. Sie haben das auch von vielen gehört, die von Japan herübergekommen sind, die sofort gesagt haben, also wenn wir diese Katastrophe hätten, wären wir untergegangen. Es wäre nur durch dieses Wertesystem, das Japan hat, möglich, dass sie sich untereinander helfen und auch in dieser Krisensituation jetzt wirklich einzahlen. Ich meine, wir können das auch nicht bestätigen, weil wir nie in einer derartigen Situation waren, aber es ist bezeichnend, so sagt man aufgrund der Erfahrung mit Japan, dass eigentlich Japan hier ein ganz eigenes Wertesystem hat, das sie als Gesellschaft in so einer Situation nicht nur existent oder existieren lässt, sondern erfolgreich mit dieser Krise umgehen lässt. Und ich denke, dass hier auch im Hinblick auf Kultur, wie wir mit Technik umgehen, auch im Hinblick jetzt auch gerade in Krisensituationen, dass hier auch, und auch das betrifft jetzt auch wieder die Wertung, dass wir hier eine andere Kultur vielleicht aufbauen müssen. Und die weniger jetzt vielleicht top-down strukturell geführt ist, sondern die auch ermöglicht, dass wir unsere eigenen Köpfe für systemische Ansätze oder Bewältigung von Krisen auch letztendlich ermöglicht. Bin ich drüber? Habe ich noch Zeit?
5 Minuten?
5 Minuten.
Oder wir steigen in die Diskussion ein.
Dann lassen Sie mich noch ein Beispiel bringen. Ich bringe ein anderes Beispiel zur Zukunft. Es gibt. Achso, okay. Was vielleicht jetzt anknüpft auf diesen Aspekt in der Kultur, der Wertehaltung, den ich angesprochen habe, und auch der Möglichkeit, mit Krisen umzugehen, sich zu adaptieren. Ich habe mich schon öfters gefragt, es gibt ein sehr gutes Beispiel von zwei großartigen Unternehmen, wo eines nicht mehr existiert, das ist General Electric und das zweite ist George Westinghouse, sind zwei große Unternehmen des 20. Jahrhunderts, wo letztendlich beide unter denselben Voraussetzungen von einem Entrepreneur, von einem wirklich technischen Innovator, bei General Electric war es Thomas Edison, Sie kennen ihn, Erfinder der Glühbirne, bei Westinghouse war es Westinghouse, persönlich, also mit dem Namen, der letztendlich den Wechselstromgenerator erfunden hat. Die beiden haben diese Firmen Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Beide Firmen wurden letztendlich im Industriesektor sehr stark und sehr groß, galten Mitte des 20. Jahrhunderts als die größten Industrieunternehmen schlechthin in der westlichen Zivilisation. Und paradoxerweise, obwohl beide mit denselben Voraussetzungen, obwohl beide in derselben Industrie, ist der eine Westinghouse, nämlich am Ende des 21. Jahrhunderts, am Beginn des 21. Jahrhunderts von der Bildfläche verschwunden und der andere als wertvollste und erfolgreichste Unternehmen in den sämtlichen Listen Forbes angefangen gelistet worden. Und man fragt sich immer, wie gibt es das, dass zwei Unternehmen, Organisationen, Gesellschaften, wie sie es bezeichnen wollen, mit denselben Voraussetzungen so unterschiedlich letztendlich oder zu einem unterschiedlichen Ergebnis letztendlich münden oder die eine Gesellschaft sozusagen ausstirbt und die andere aufblüht. Und der Punkt ist eine sehr, wo sich viele Köpfe auch, also viele Leute den Kopf zerbrochen haben letztendlich, wie ist es denn das gibt. Und hier ist der Nukleus auch in der Kultur letztendlich und nicht in der Technologie und auch nicht in den Strukturen zu suchen. Man hat vermutet, dass zum Beispiel Chuck Welch, der als einer der größten Managementfiguren gilt, hier bei General Electric zum Beispiel durch seine Visionen das Unternehmen erfolgreich geführt hat, was oft widerlegt wurde, ist, weil wir ja von 100 Jahren Unternehmensgeschichte oder Gesellschaft oder Organisation sprechen und letztendlich hier viele Krisen von beiden Unternehmen sehr erfolgreich durchwandert wurden. Der Punkt ist, was man festgestellt hat, dass letztendlich die spezifische Kultur in jeglicher Gesellschaft, sei es jetzt bei General Electric oder Westinghouse, dazu geführt hat, dass sie sich sehr erfolgreich adaptieren konnten an die jeweiligen Krisen. Beide sind durch viele Krisen gelaufen, große Depression, auch 70er Jahren, Werteverlust, haben diversifiziert und so weiter. Und beide Industrien oder beide Organisationen sind letztendlich nach 100 Jahren mit einem ganz anderen Angebot letztendlich haben sie geändert. Das heißt, sie sind nicht mehr in der eigentlichen Industrie, sondern sie haben sich komplett verändert. Nur der eine mehr erfolgreich, beziehungsweise sehr erfolgreich, und der andere ist damit untergegangen. Und mit diesem Plädoyer möchte ich eigentlich schließen, dass letztendlich die Kultur, was man weiß, dass die Kultur letztendlich in dem jeweiligen Unternehmen dazu geführt hat, wie erfolgreich sie ein Unternehmen adaptiert. Das heißt, wie rigide ein Unternehmen oder eine Organisation geführt hat oder inwieweit sie auf die Köpfe der Individuen gesetzt hat, dass sie sich auf eine jeweilige Situation anpassen kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke. Vielleicht noch zur Erklärung für alle Personen, die noch nicht im Kepler Salon waren. Ich würde Sie bitten, mir kurz ein Handzeichen zu geben, wenn Sie eine Frage haben. Dann kommt jemand mit einem Mikrofon. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und wir möchten auch gern Ihre Frage aufgezeichnet haben. Deswegen würde ich Sie bitten, zu warten. Aber ich hätte selber noch eine Frage, was natürlich jetzt gleich als erstes irgendwie massiv aufkommt, ist nämlich die Verantwortung des Designers. Also welche Verantwortung hat ein Designer, eine Designerin, Dinge zu entwickeln? Also meistens wird ja nicht darüber nachgedacht, was es alles auslösen wird, sondern man denkt nur, das könnte eine Zukunftsvision sein, das könnte interessant sein. Aber wie weit muss eigentlich der Designer schon bereit sein, darüber nachzudenken, was es auslösen könnte? Also wo steht die Verantwortung des Designers?
Ich glaube, ein wichtiger Einwand hier von mir wäre, das ist ja schon eine dieser ganz großen Fehlentwicklungen, die wir haben, dass wir so grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Ingenieur und dem Designer. Wir arbeiten in einem Prinzip drinnen, wo irgendwo ein Ingenieur etwas entwickelt und dann gibt es den Designer und der soll das jetzt...
Nein, ich meine eigentlich die Verbindung. Also ich meine sozusagen, ich entwickle ein Produkt oder was auch immer oder wie dieses
Atom. Und diese Verbindung wäre aber enorm wichtig, weil man gerade damit auch mit dem Design diese Brücke zur Verwendung, zur Benutzung und damit zur Verantwortung schlagen würde, ganz automatisch. Denn wenn ich das nicht mehr in meinem Berufsverständnis trennen kann davon, also ich bin ja nur der Ingenieur, der es baut hat, gell? Und so, jetzt war es auch interessiert mich nicht. Wenn das aus unseren Köpfen rausgeht, dann wird der Stellenwert der Verantwortung der er sein müsste. Denn die Verantwortung ist enorm hoch. Mit dem Design legen wir eigentlich fest, wie wir eine Technologie überhaupt verwenden können. Das legt uns nahe, wie wir die Geräte einsetzen. Und da ist meiner Ansicht nach eben eine dieser ganz großen Leerstellen. Ich meine, das ist ja das, was du auch seit langer Zeit versuchst, in dem Bereich zu agieren. Da bist du international anerkannt, einer der der Vorreiter und der Protagonist und dieses Design-Denken auch wirklich in die Grundlage der Entwicklung von Technologie einzuführen.
Aber wenn wir zum Beispiel jetzt Technologien wie die Atomkraft nützen, und da war ja immer schon klar, dass es ein hohes Risiko birgt. Nur war dieses, hat man irgendwie gesagt, so das Risiko ist es wert, weil wir einfach abhängig sind von der Energie. Ist es denn wirklich so oder war einfach nur nicht die Bereitschaft da, an andere Formen von Energiegewinnung zu denken?
Naja, wenn wir sehen, wie die Entwicklung der Atombombe zum Beispiel passiert ist, ist es ja so nicht passiert, dass jemand gesagt hat, wir wollen eine Atombombe gleich bauen, sondern da hat es ja lange Entwicklungen zuvor gegeben, wo eine Faszination damit bestand, diese Kernspaltung und so weiter. Und es ist halt in eine Richtung gegangen, die auch niemand, selbst Einstein, hat sich selbst dann nachher von diesem Schreiben distanziert. Eigentlich hätte er nie diese Empfehlung abgeben sollen oder wollen eigentlich. Worauf ich hinaus will, aber wenn wir, um auf die Frage, die Eingangsfrage zuvor zurückzukommen, die Verantwortung der Designer oder Ingenieure, ich verstehe den Designbrief, ich ohne dies umfassender als Ingenieur, also nicht nur als Gestalter, dass ich jetzt eben jemand, wie es Gerfried gemeint hat, jemand einem Objekt eine Form gebe, sondern durchwegs in ein System denke, also wie bestimmte Relationen, Komponenten, Prozesse ineinander führen. Das kann jetzt natürlich ein Objekt sein, das kann aber auch in einem größeren Maßstab wie Städtebau sein. Nun, um da jetzt anzusetzen, und das war eigentlich ein Kernaspekt, warum ich zutiefst, ohne das jetzt misszuverstehen, zutiefst unbefriedigend fand, was wir in der Architektur tun, aus dieser Architektur eigentlich ganz bewusst diesen Transfer versucht habe. Das Problem ist nämlich, dass Designingenieure immer nur die Dokumentationen für die Entwicklung von etwas zeichnen oder machen. Die Realisation, wenn wir jetzt beim Apple-Produkt sind und so, passiert in einer Organisation, die jemand entscheidet, dass sie in diese Richtung oder jenes produziert oder etwas macht. Das heißt, auch ganz einfaches Beispiel, wir Architekten zeichnen einen Plan aus, für einen tun es wir nicht, sondern es gibt jemanden, der entscheidet, A, ich gebe Geld dafür her und B, dass gewisse Professionisten das ausführen. Wir können das in einen größeren Maßstab denken, jetzt von einem iPad oder von Apple von mir aus, dass es gibt Ingenieure, die ein Tool entwickeln, aber es gibt einen Steve Jobs, der entscheidet, wir werden das millionenfach auf den Markt bringen. Das heißt, die Relation der Verantwortung wird hier sehr stark transferiert. Und ich kann Ihnen sagen, üblicherweise sind wir Designer oder Architekten die Letzten in der Wertschöpfungskette, wo sie nichts zu entscheiden haben. Ich kann Ihnen genug Beispiele erzählen, wo es so war, dass wir wussten als Designer, dass das, was da passiert, eigentlich der vollkommen falsche Schritt ist. Nur Sie können nicht, wenn Sie der Letzte in der Wertschöpfungskette sind. Was heißt das? Wenn jemand ein Zukunftsszenario entwickelt, sagt, meine Organisation will oder dieses Unternehmen oder diese Gesellschaft will in diese Richtung gehen, wir brauchen diese und jene Mittel, wir brauchen jetzt als letzten Nukleus ein Objekt oder eine Hardware, wir brauchen jetzt einen Architekten, der uns gestaltet, dass Sie diesen ganzen Prozess, der vielleicht Jahre zuvor begonnen hat, dass Sie den umkehren, ist sehr schwierig. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, diese ganze Initiative, wie Sie sie jetzt sehen, zum Beispiel diese mit Wärmedämmung, die jetzt alle auf diese Fassaden geklatscht werden, ist ein unglaublicher, also wir werden das in 5 Jahren, werden wir das bereuen. Das kann ich Ihnen, also das wissen wir jetzt schon. Wir tun hier Giftstoffe auf unsere Fassade, wir machen die Fassade dichter, wir kommen mit der kontrollierten Wohnraumlüftung dann noch dazu, weil das Haus schon sonst dicht ist. Wir brauchen diese Luft, die dann permanent umgewälzt wird, und diese Giftstoffe wälzen wir in unserem eigenen System um. Da kann ich als Architekt nur sagen, dumm. Aber worauf ich hinaus will, da gibt es ja ganz woanders Entscheidungen, die das fördern oder die es in diese Richtung gehen. Das heißt,
aber ist es dann so, dass es fehlende Informationen gibt? Weil wenn Sie sagen, die Information gibt es ja, warum gibt es dann diese Entscheidung?
Da kann ich auch eine Antwort geben. Das ist, wenn wir in ökonomischen Gesellschaften, wie wir es in den westlichen Gesellschaften zumindest sind, ist ein sehr lineares Denken. Und wenn wir, und dass wir dieses lineare Denken, dass das sehr kurz greift und auch nicht synoptisch ist, liegt sehr nahe, dass es auch, dass eigentlich der unmittelbare Gewinn oder Profit oder der unmittelbare Nutzen für den jeweiligen nahe liegt. Ansonsten würden wir dieses lineare System nicht fördern. Was heißt das? Dass wir Ressourcen aus unserer Erde nehmen, ein Produkt machen und genau wissen, dass dieses Produkt wie dieses iPad nie wieder in einen Zyklus zurückkommt, sondern auf dem Müll landet. Und wir wissen auch diese Lebenszyklen, wie lange das dauert. Und solange aber dieses lineare System von niemandem wirklich bekämpft wird, wird quasi der Designer immer diese iPads designen oder iPhone ohne jetzt iPad oder sonstigen Tools, und jemand anderer wird die in diesem System am großen Maßstab herausbringen für seinen eigenen Nutzen. Und wir wissen ja zum Beispiel bei diesem iPad oder anderen Dingen noch immer nicht, es gibt ja keine Stellungnahme, was mit denen passiert. Zum Beispiel. Und da können Sie als Designer kaum sagen, eigentlich, weil es da an Müll, jetzt schon, was wir wissen, die grundlegende Frage, brauchen wir es wirklich oder gibt es Alternativen oder wie könnten wir eigentlich ein so ein Ding produzieren, das 20 Jahre hält, aber auch aufgrund dieser kurzen Lebensdauer und diesem Druck, dass wir in ständigen Zyklen immer etwas Neues, um Profit machen zu können, um einen Nutzen fürs Unternehmen herauszubringen, gibt es ja gar keine Intention, dass dieses Ding länger als 2 Jahre hält.
Aber es gab ja doch auch mal irgendwie diese Anweisung, dass Design gar nicht so lange oder dass Objekte gar nicht so lange halten sollen, damit die Wirtschaft
ja
angekurbelt wird, oder?
Aber wenn ich das in einem synoptischen Bild, also einem systemischen Ansatz betrachte, ist das ein Humbug, das wissen wir. Das wissen wir auch jetzt, wenn Sie die also alles, was wir tun, ist sehr kurzfristig gedacht, weil irgendwo muss diese Ressource herkommen und die Frage ist, wenn wir, das kann ich meinen 4-jährigen Sohn erklären, wenn wir einen Erdball haben und wir nehmen die Ressourcen, irgendwann ist es aus. Da brauche ich nicht viel erklären, wieder sagen, aber wo kommt es dann her? Dann kann ich nur sagen, wir haben nur die Ressource.
Wir haben ja auch so schön uns eingerichtet als Gesellschaft auf dem Planeten, dass wir ein total ausgeklügeltes System eigentlich haben, dafür zu sorgen, dass keiner verantwortlich ist. Genauso wie es, sagt man, der Ingenieur sagt im Moment einmal, also ich baue ja nur das Gerät oder entwirf, der Designer macht sich, also bewusst nochmal überspitzt auf diese herkömmliche Situation, der richtet es dann schön her, dass man es auch gescheit brauchen kann. Umgekehrt die Gesellschaft, wir als Menschen, gehen ja immer her und sagen, die Technologie, die Maschinen. Und in unserer Rhetorik, wenn wir uns einmal beobachten, wie wir über Technologie reden, tun wir wirklich so, als wie wenn die irgendwann einmal wie in einem Science-Fiction-Film vom Himmel gefallen wäre, weil irgendwo, wie, da gibt es diesen schönen Film, wo da die Colaflaschen runterfällt oder sowas. Und also wie wenn irgendein Raumschiff hätte halt einmal was fallen lassen und ja, tut uns sehr leid, wir sind nicht verantwortlich dafür. Was wir wunderbar in diesem Kastendenken ausblenden, ist, dass wir als Menschen diese Technologie entwickelt, ins Leben gerufen und zum Einsatz gebracht haben. Es sind wir. Und dieses Wir teilen wir wunderbar auf, in so quasi die, die und die. Und am Schluss sagen alle, wir sind nicht verantwortlich. Und so wie die Frau Merkel gestern dann wieder mal wunderbar im Interview mit ZDF, ja, also sie muss das wieder mit Experten besprechen und so weiter. Ne? Also es sind alle, die eigentlich zuständig wären, können sie wunderbar von dieser Verantwortung distanzieren. Und in vielen Fällen geht es, weil, Entschuldigung, nicht, das schmeiße ich irgendwo weg, irgendwer wird sich schon kümmern, dass das recycelt wird. Ne? Dort, wenn es dann so dramatisch wird, wie die Ölkrise, die wir im Golf von Mexiko her schon gehabt haben, oder im Laufe dieses Jahres, jetzt nicht Kalenderjahr, aber die wir gehabt haben, und jetzt, wie wir es mit dem Atomunfall in Japan haben, da lässt sich das dann plötzlich nicht mehr machen. Ne? Und da ist dann schon das, wo man darauf zurückgeworfen wird, dass man sagt, eigentlich sind wir als Menschen, als Gesellschaft, und das ist jeder einzelne von uns, und wir sind als Gesellschaft mehr so quasi als die Einzelteile, und dieses Verantwortungsgefühl als Gesellschaft, ich meine, da sind wir beim holistischen Ansatz, wir müssen den in irgendeiner Form wieder reinkriegen, sonst ist einfach keine Zukunft für diese Gesellschaft. Wenn dann vielleicht, da können wir eh nur hoffen, dass in den nächsten 20 Jahren irgendwann einmal unsere Kinder das machen, was die Kinder in Ägypten gerade mit ihren, also quasi mit ihrer Elterngeneration gemacht haben, nämlich einfach wegrahmen. Weil es ist tatsächlich so, wenn wir uns das anschauen, wie wir im Moment mit den Ressourcen oder mit dieser Welt umgehen, dann sind wir alle, also unsere Generation jetzt, sage ich einmal, in dem Alter, wir sind alles kleine Mubaraks. Wir versuchen eigentlich mit allerletzter Energie, die wir überhaupt haben, an dem festzuhalten, was wir haben. Ja, nichts hergeben, die letzten Ressourcen und Reserven, die noch da sind, die konsumieren wir so quasi auf Teufel komm raus. Und selbst unsere eigenen Kinder sind uns in Wirklichkeit egal dabei. Es ist eine sehr traurige Analyse. Und
aber es ist ja nicht etwas, was komplett neu ist. Ich glaube, das ist eigentlich, so wie du vorher sagtest, der Mensch braucht oder ist eigentlich dafür da, dass er Technologie verwendet oder entwickeln wird. So ist auch dieser eine Ansatz, dass wir nämlich gierig sind, auch ein tiefer Bestandteil unserer selbst. Wenn aber jetzt zum Beispiel, was du vorher gesagt hast mit diesem, dass wir die Wertehaltung verändern müssen. Wie erreicht man denn überhaupt so etwas, eine Wertehaltung zu verändern und zu sagen, jetzt öffnen wir uns, weil dieses Wissen nämlich darüber, dass die Erde nicht uns allein gehört, sondern auch den Generationen danach, das ist ja nichts Neues. Da kommt ja noch was. Sie kommen ja sofort dran. Wie verändert man die Wertehaltung?
Also ich glaube auf jeden Fall durch Austausch. Und da ist das Problem, da kann ich wieder eine Geschichte erzählen. Wir haben vor etwa 3-4 Jahren ein Projekt begonnen, wo wir Paul Ray von Amerika geholt haben, der ein sehr spannendes Buch oder eine Studie, besser gesagt, in Amerika publiziert hat. Der war für 15 Jahre beauftragt, die Wertehaltung der Amerikaner zu analysieren. Fast aus medizinischem Grund. Der Staat wollte wissen, wie denkt oder welche Werte, Grundwerte hat denn der Amerikaner. Und der Witz war eigentlich, wie wir ihn hergeholt haben, und dieses Buch gibt es ja auch, dass er draufgekommen ist eigentlich, dass wir nicht mehr nur von diesen Konservativen eigentlich reden und den Modernisten, wie wir sie landläufig kennen, die Konservativen, die sich aus dem gegenwärtigen System fast zurückziehen und sagen, wir wollen mit dem nichts mehr zu tun haben und aussteigen. Und die Modernisten wären die, die mit dem System, mit dem westlichen System, kapitalistischen System, das wir haben, mitschwimmen sozusagen. Mehr Geld, mehr Karriere, besser, noch schneller und so weiter. Und er ist draufgekommen, dass eigentlich zu 25% bzw. 30% in Amerika mittlerweile eine Wertehaltung in den Menschen existiert oder Menschen mit dieser Wertehaltung, mit einer Wertehaltung existieren, die das gegenwärtige System ablegen, negieren, aber mit ihm operieren wollen. Das heißt, sie nicht wie die Konservativen zurückziehen und sagen, aus, dann mache ich nicht mehr mit und ich ziehe mich zurück, wie aufs Land, sondern aktiv sich einsetzen wollen für gewisse Dinge, die ein holistisches Bild zum Beispiel haben. Der Punkt ist aber, dass das extrem individualisierte Personen sind und die nicht wie zum Beispiel die Modernisten, wie wir sie alle kennen, Financial Times, also mit den Medien repräsentiert sind. Das heißt, wir sehen sie als solche nicht. Und solange wir sie nicht sehen, können wir mit dieser Wertehaltung auch nicht oder mit diesen Personen, die diese Wertehaltung haben, austauschen. Wenn wir diese Brille einmal haben und sie sehen, können wir sehr aktiv mit ihnen interagieren und auf einmal Dinge verstehen, sehr klar verstehen und dadurch unsere Lebenshaltung ändern. Das Problem ist, dass wir sie noch nicht sehen, weil sie nicht im Kollektiv wie die anderen repräsentiert sind.
Das ist dann so quasi der Punkt, wo ich aus meiner Welt, so quasi der Kunst natürlich ganz eigennützig sage, die einzige Chance, die wir haben, ist die Kunst. Der Kunst mehr Gewicht, Stellenwert, Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft zu geben. Weil Kunst hat genau diese eine ganz großartige Fähigkeit, unter vielen anderen, aber die möchte ich da hervorheben, uns nämlich die Bilder, Geschichten und Symbole zu liefern, damit wir solche komplexen Abläufe auch wie ein holistisches Denken überhaupt einmal verstehen können. Und da gehört für mich durchaus auch dann in der praktischen so quasi Anwendung die ganze Dimension des Designs dazu, wenn sie so weitergedacht wird, wie du das eher propagierst, dass man es eben nicht mehr trennt von dem, sondern über das Design so quasi so ein Denken auch reinkommt. Aber die Bewusstseinsveränderung können wir nur erreichen, indem wir sichtbar machen. Und da ist die Kunst wahrscheinlich das beste Mittel, dass der Mensch in seinen, weiß ich nicht, wie lang, 10.000 Jahre seit er mit Ackerbau begonnen hat, 200.000 Jahre seit es uns als Homo sapiens gibt, wie immer. Ne? Aber dass wir so quasi entwickelt haben, um Bilder und Symbole für das zu finden, was uns in unserer praktischen, unmittelbaren Lebensrealität nicht mehr zugänglich ist. Und dieses übergeordnete Denken, dieses vernetzte Denken, das ist natürlich in meiner praktischen Realität nicht wirklich drinnen. Dafür brauche ich Übersetzung.
Hier war eine Frage.
Ja, ich bin sehr froh, dass das in das Denken in die Richtung eines oder einen ganzheitlichen Rahmen ernimmt. Wenn wir Zukunft denken, müssen wir auch sagen, was die Zukunft uns bringen soll, in welche Richtung das gehen soll, was das Ziel unseres Handelns sein soll. Da hat der Sokrates schon eine Antwort gegeben, dass unser Handeln für uns alle Glück bedeuten soll, Glück bringen soll. Und aus der Glücksforschung wissen wir, dass in den letzten 50 Jahren unser Wohlstand zwar mehrfach gewachsen ist, aber unsere Zufriedenheit, unser Glück eher abgenommen hat. Also wir brauchen nicht mehr Technologie in dem Sinn, dass wir mehr Verbrauch haben, sondern wir müssen bedenken, dass alles tun und alles handeln in der Welt, Sie haben das schon angedeutet, Reaktionen auslöst. Alles ist mit allen vernetzt, nicht nur im Internet. Da gibt es dieses wunderbare kleine Land am Himalaya, Bhutan, das sich das zum Ziel gemacht hat. Bhutan hat das Bruttosozialglück eingeführt, als Gegensatzbeispiel zum Bruttonationalprodukt, zum Bruttosozialprodukt. Das ist die Idee einer Wirtschaftsform, die also das Wachstum nicht zum Ziel macht, sondern die Zufriedenheit aller Menschen. Wenn wir Zukunft denken, sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen.
Wobei, man muss auch sagen, bei Bhutan zum Beispiel ist es ja so, dass sie sehr rigide sind mit den, welche Person in das Land einreisen darf und wer nicht. Also das heißt, es ist eine komplette Abgrenzung des Landes zu allen anderen Personen hin, oder?
Also ich war vor kurzem in Bhutan. Es gibt nicht wirklich eine Begrenzung in dem Sinn, dass da niemand hinein darf, sondern es geht den Bhutanesen darum, ihre Eigenständigkeit zu wahren. Dieses Land ist so groß wie die Schweiz oder so klein wie die Schweiz, hat 600.000 Einwohner und ist eingezwängt zwischen Indien und China. Und es gibt also, es hat in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Problemen gegeben, wo dann Bhutan sich abgeschlossen hat. Die Nepalesen, die eine zehnfach höhere Bevölkerungsdichte haben, haben das Land fast überschwemmt. Es war zwischenzeitlich 50% schon von Nepalesen bewohnt. Dann haben sie die Grenze geschlossen und die, um zu versuchen, die Einflüsse von außen zu mindern und abzuwehren. Und dazu gehört auch der Einfluss aus dem Westen. Sie übernehmen nichts, was nicht mit ihrer eigenen Tradition und ihren eigenen kulturellen Vorstellungen in Einklang zu bringen ist. Und die Begrenzungen, die sind also nur aus diesem Grund, um eben die Eigenständigkeit zu bewahren.
Okay. Hier vorne war eine Frage.
Mich hätte interessiert, in Anknüpfung an Ihr Modell mit diesem, wie entwickelt sich der Blick auf die Zukunft. Mein Eindruck ist, dass man bei technischen oder technologischen Fragen, bei ökonomischen Fragen, dieses Modell momentan ziemlich gut entwickelt hat und auch sehr effizient versucht anzuwenden. Aber mir fällt auf Anhieb nichts ein, wo man zum Beispiel dieses Modell, man denkt aus der Zukunft in die Gegenwart, auf Fragen des sozialen Zusammenlebens anwendet. Also eine Fantasie über das, wie wir in Zukunft sozial oder in Gemeinschaft leben wollen, weil das ist ja eigentlich sozusagen der Unterboden, auf dem sich auch die Fantasien von Ökonomie oder von Technologie entwickeln. Das ist jetzt nur eine Beobachtung, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber vielleicht haben Sie eine Vermutung, womit das zusammenhängen kann, dass uns diese Fragen des sozialen Zusammenlebens als Zukunftsvision so gar nicht beschäftigen, aber die Frage, ob das iPad dünner oder dicker ist, oder das beschäftigt uns wahnsinnig. Und da können die Leute sich ständig drüber unterhalten, aber wie wir eigentlich miteinander tun, noch dazu in einer globalisierten Gesellschaft, also welche sozialen Muster und Modelle es geben wird, ist kein Gegenstand öffentlicher Debatten.
Warum das so ist, kann ich nur mutmaßen und auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich glaube, einerseits, wie ich es gesagt habe, die zwei ersten Modelle ohne jetzt Wertung, aber dadurch, dass sie auf Bestehendes zurückgreifen, lassen sich sehr gut verifizieren. Ich kann damit sehr gut argumentieren. Wir haben zum Beispiel versucht, in unserem Büro ein sehr engagiertes, sogar mit der Kirche, ein sehr engagiertes Modell für ein Zusammenleben mit Menschen mit Beeinträchtigungen im Tourismus zu vollziehen. Und wir sind automatisch an die Grenzen der Legitimierbarkeit dieser Modelle gestoßen, dass jeder sagt, wie können Sie uns beweisen, dass das funktioniert? Das können sie nicht, weil sie können die Zukunft nicht analysieren. Dort gibt es keine Modelle, die sie hernehmen können. Aber ich gebe Ihnen recht, und wir haben das ja auch in einem zweiten Buch, Die Besten gewinnen, wo es um die Standortfrage geht, die auch immer sehr strukturell und fast so, wie Sie es sagen, mit Hardware oder technologisch betrachtet wird. Was brauchen wir an Infrastrukturen, an Bildungseinrichtungen, an Autobahnen? Und wir haben zum Beispiel in diesem Buch, das ja letztes Jahr rausgekommen ist, festgestellt in unseren Recherchearbeiten, dass Amerikaner mittlerweile festgestellt haben, dass die eigentliche Siedlungsbewegung, wo jemand sich entscheidet, sich niederzulassen, eigentlich am stärksten davon bestimmt wird, welche anderen Menschen mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen sie vorfinden, dass er sehr viel darüber entscheidet, wie ich mit jemand anderem interagiere, ob es sehr verschlossene Menschen sind, ob es sehr introvertierte Menschen sind, ob es sehr offene Menschen sind, die sehr innovationsfreudig sind und und. Man hat so zum Beispiel von ganz Nordamerika Karten erstellen können und mit einer sehr hohen Treffersicherheit sagen können, mit deinem Persönlichkeitsmerkmal ist es sehr wahrscheinlich, dass du in diesem Ort oder jenen Ort hinziehen wirst. Und man hat über 600.000 Befragte diese Studie gemacht und es war sehr eindringlich zu sehen, wie Amerika, die Siedlungspolitik von Amerika eigentlich aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen, die letztendlich auf dieses soziale Zusammenleben sich zurückführt, konstituiert. Aber ich weiß es nicht, warum. Vermutlich, weil es hier wieder einen sehr analytischen oder einen sehr holistischen Ansatz bedarf, um solche Systeme zu denken. Weil vielleicht auch da ein Kommentar, es ist ein Unterschied, ob ich ein System verstehe oder ob ich ein System konstruiere. Das heißt, wenn ich Gesellschaften oder wenn ich Objekte, technische Objekte analysiere wie ein Naturwissenschaftler, dann ist es mir in erster Instanz vielleicht nicht unmittelbar wichtig zu verstehen, warum das so ist, sondern es ist mir viel wichtiger, die einzelnen Komponenten als solches zu verstehen und die Relationen zueinander und welche Prozesse sich dazwischen abspielen. Es ist aber etwas anderes, und da kommen wir wieder zu diesen Modellen, ob ich ein neues System kreiere und verstehen muss, wie, wenn ich etwas ein System ins Leben rufe, wie denn verschiedene Komponenten, die ich selbst natürlich definieren kann, weil sie nicht da sind, ineinander spielen. Es ist darum weiß man ja auch die Arten der Schlussfolgerungen, also wie ich habe es jetzt sehr exemplarisch und sehr vereinfacht gebracht, aber die mentalen Operationen, die bei den ersten beiden Modellen versuchen, sind relativ linear, bei dem anderen sehr iterativ. Bei dem einen kann ich sehr fokussiert auf etwas Bestehendes mich konzentrieren, bei dem anderen muss ich sehr vage beginnen und in Iterationsschleifen zusätzlich Informationen hineinbringen und testen, wie denn, wenn ich diesen Baustein oder diese Komponente in Relation zu etwas anderem setze, dieses auswirkt. Um das vielleicht viel exemplarischer oder beispielhafter zu bringen, weil, um ein architektonisches Beispiel zu bringen, stellen Sie sich vor, wir sind in Linz Hauptbahnhof. Entschuldigung, nehme ich zu viel Zeit? Nein, oder ist okay? Ist das zu ausführlich, die Antwort? Einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, der Hauptbahnhof, der existiert nicht, ein leeres Feld. Wir Architekten sind ständig mit diesen Dingen konfrontiert. Oder wir können auch jedes Grundstück nehmen. Es ist egal jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie können jetzt einmal sehr linear agieren und sagen, wir machen einen Wohnbau, wie zum Beispiel Harter Plateau. Sehr monofunktionale Nutzung, da können Sie sehr genau erahnen, wie denn die Nutzungsfrequenz, was denn da passiert. Sie können aber auch hergehen, so was jetzt zum Beispiel, wie es jetzt im Lenz ja passiert, dass ich sage, ich habe eine extrem hybride Struktur, wo verschiedene Funktionen sind, angefangen von Bildungseinrichtungen, von Einkaufszentren, von Parkplätzen, also wo Verkehr stattfindet, von sonstigen Infrastruktureinrichtungen wie Post bis hin zu Wohnungen. Das heißt, sehr komplex, die sich auch durchwegs auch störend gegenüberstehen können, wie zum Beispiel im Lenzer, wo jetzt die Bildungseinrichtung als Störfaktor für das Gewerbe oder für das Einkaufszentrum eigentlich betrachtet wird, weil die die Schüler ständig auf der Rolltreppe, eigentlich auf diesen exquisiten Rolltreppen der Einkaufstempels herumkursieren. Das heißt, das kann auch durchwegs negative Konsequenzen haben. Worauf ich hinaus will, dass wenn Sie ein System kreieren, ganz andere Arten der Schlussfolgerung, wie sie es konstituieren, passieren. Sie müssen sich iterativ nähern, sie müssen mit einem sehr vagen Bild anfangen, ständig neue Informationen hineinbringen und das Bild präzisieren. Beim anderen fangen sie mit dem Präzisen an und versuchen es zu verstehen. Darum, um jetzt ganz einfach eine Antwort, Gestaltung sozialer Systeme ist extrem komplex. Und das ist und die Argumentation ist noch dazu auch sehr schwerwiegend, weil sie es zudem nicht argumentieren können, sondern es gibt nur eine subjektive gute Lösung. Dankeschön.
Das bringt mich aber gleich auch noch zu einer anderen Frage, und zwar...
Ich würde gerne eine andere Antwort haben.
Eine Antwort, Entschuldigung.
Ja, ich bin nämlich der Meinung, dass es dieser Dimension, wo wir uns über die Zukunft unseres Zusammenlebens Gedanken machen, überhaupt nur so funktioniert. Weil jeder Mensch, der sich bereit erklärt, in einem Sozialprojekt zu arbeiten, der sich bereit erklärt, seine Energie für etwas einzusetzen, das die Welt verbessern soll, ist ein hoffnungsloser Optimist. Das heißt, der geht ohne eine geringste Evidenz wirklich zu haben, davon aus, dass es irgendwann einmal besser wird und versucht daran zu arbeiten. Das ist jetzt nicht die wissenschaftliche Antwort drauf, aber ich bin selber Optimist oder ein Utopist und ich glaube, dass es in dem Bereich vielleicht überhaupt nur so funktioniert.
Aber ist es so, dass jeder Mensch von uns fähig ist, so zu denken? Also zu denken im Sinne, wie eine visionäre Vorstellung der Zukunft zu haben? Oder ist es einigen wenigen Menschen vorbehalten, wirklich überhaupt in dieser Form zu denken?
Kurze Antwort, wie in allen Bereichen, ist es Talent.
Wie siehst du das?
Würde ich jetzt irgendwie, würde mir wieder streben, das so quasi nur auf Talent zu reduzieren. Ich glaube, es ist wie alle Dinge etwas, was durchaus Veranlagungen geben kann. Aber es ist etwas, was vor allem auch eine Frage ist, dessen entwickelt sich das? Kann ich das im Zuge eines Bildungssystems als junger Mensch entwickeln? Ob ich jetzt so quasi darauf trainiert wäre, immer so quasi linear von meinem jetzigen Standpunkt aus weiterzudenken, nichts anderes einzubeziehen? Oder ob ich aufwachse, da wären wir jetzt bei dem, was wir ursprünglich ja besprochen haben, nicht? Weil ich wollte immer dieses Foto zeigen von Shanghai vor 20 Jahren und heute. Und wer das jemals gesehen hat, Sie finden es im Internet, googeln Sie einmal dann auch Shanghai 1990 und 2010. Das sind zwei Welten, die so unterschiedlich sind, wie man es gar nicht vorstellen kann. Und wenn ich aufwachse in einer Welt, in der Veränderung meine tägliche Erfahrung ist, oder wenn ich aufwachse wie bei uns in Europa, im schönen Mitteleuropa, wo man eigentlich sagt, naja, hoffentlich wird es nur nicht schlechter, schauen wir, dass alles so bleibt. Ne? Wir, die wir glauben, wir sind die entwickelte Welt, nicht? Wunderbar entwickelt, was heißt denn das? Aus und vorbei. Und das ist schon Kultur und Denken und da sind wir schon, glaube ich, in der Bildung. Natürlich ist es sicher auch wie...
Das würde ich unterstreichen. Also ich habe nicht damit gemeint, dass es nicht als solches förderbar ist und das unterstreiche ich. Das war ja unser Konsens eigentlich gleich zu Beginn, dass wir das reden. Und natürlich, das sehe ich auch so, das kann sehr massiv eigentlich in die Köpfe reingebracht werden.
Gibt es hier noch eine Frage, weil da war nicht sicher, ob jemand aufgezeigt hat? Ah, da hinten.
Mir würde interessieren, oder mir drängt sich die Frage auf, wir diskutieren jetzt immer darum, ob der Weg der richtige ist oder der Weg, aber die Frage ist ja vielleicht, ob man die Wertung aus dieser Geschichte herausnehmen soll, ob das eine richtig oder falsch ist, oder ob man nicht alles einfach miteinander braucht. Und nicht nur den Entwickler und den Designer oder nicht nur das Denken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja.
Ob alle Ansätze gleichmäßig richtig sind, damit sie überhaupt weitergehen.
Oder zumindest der an die Aufgabe herangeht, einfach auch in der Betrachtung von diesen Elementen der Wertschätzung entgegenbringt und nicht zu sagen, es ist nur die Zukunft richtig oder nur die Vergangenheit. Mhm. Wenn wir schon bei der Kultur sind, wie man es angeht.
Also vielleicht, da sieht er, ich habe ganz bewusst auch kommentiert, dass es nicht um eine Wertung oder Reihung geht. Ja, dass ich das nochmal auf den Punkt bringe. Und ich glaube, es gibt ein paar so Momente, wo das eine Qualitäten hat und Momente, wo das andere Qualitäten hat. Ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir jetzt auf Japan schauen oder die Atom- oder die Energiepolitik, die wir betreiben, dass wir irgendwo am Ende von einem Punkt sind, wo wir uns mit diesen zwei Modellen, die ich am Anfang beschrieben habe, nicht mehr weiterhelfen können. Das wird uns nicht mehr weiterbringen. Wir können uns vielleicht ein bisschen noch, das ist wieder klar, wir können nur mal hoffen, dass es jetzt nicht schlimmer wird, eigentlich. Aber wir werden aus dem Sumpf, wo wir drinnen sind, eigentlich so nicht rauskommen. Ich glaube, dass da dieses große Bild endlich braucht. Das wird da rauskommen. So wird es Situationen geben, wo durchwegs die anderen Modelle sehr von Vorteil sind. Wenn ich in einem Staat lebe, der das geschafft hat, mit einem System und mit einer gewissen Wertehaltung von Menschen sehr glücklich zu sein, oder ist, diese Menschen, dann werde ich nicht versuchen, das zu brechen mit einer Utopie oder mit einer Vision, dass wir uns woanders hinwegen, dass wir nicht mehr glücklich sind oder ich weiß es nicht, dann gibt es keinen Bedarf dafür. Also es gibt durchaus Situationen, wo ich meine, dass das eine oder das andere Modell oder der Ansatz zu Gestaltung zur Zukunft seine Berechtigung hat, ohne Wertung.
Ich hätte noch eine Frage an dich, Gerfried. Mhm. Und zwar, weil du vorher fast so einen Ansatz gehabt hast wie Frieden durch Information. Also je mehr Information im Umlauf ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des Friedens. Das war nicht deine persönliche Haltung. Ist sie aber für dich so? Also im Sinne von Mubarak, Mubarak ist gefallen, weil es eben diese Möglichkeiten des Internets gibt und der Wissensvermittlung.
Ich glaube, das eine ist diese einfach so schöne Vision, die gern immer wieder weitergeben und replizieren möchte. Einfach, dass es immer wieder Menschen gibt, die einfach davon ausgehen, es ist möglich, dass man einen Frieden auf dieser Welt schaffen kann und herstellen, dass man gemeinsame Prosperität entwickeln kann. Und natürlich ist bis in unsere Zeit herauf die Frage nach dem Zugang zu Bildung, zu Wissen und Information eine ganz entscheidende. Und wenn man sie jetzt zurückversetzt in ein Europa des auslaufenden 19. Jahrhunderts, ich meine, da war natürlich eine Bildungslandschaft, wie wir sie heute kennen. Ich meine, das ist in die 70er Jahre, glaube ich, gewesen in Österreich, dass man gesagt hat, na, es kann jeder in die Schule gehen, egal wie viel Geld das kostet. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich in unserer Gesellschaft noch extrem jung sind. Und das ist sicher so, quasi dieser Zugang zu Information und zu Bildung hatte einen damals wahrscheinlich noch stärkeren Stellenwert, als er für uns heute hat. Heute ist es weiterzuentwickeln, das heißt nicht nur Zugang zu Information, sondern Fähigkeit, Kulturtechnik sozusagen, Information auch einzusetzen und zu nutzen. Und der Divide zwischen denen, die Möglichkeit haben, Zugang zu finden, und die, die es nicht haben, der wird fast eher größer. Und da können wir wieder in unsere eigene Gegend schauen. Es gibt Studien darüber, die zeigen, wie der qualitative und quantitative Umgang mit Internet bei Jugendlichen ist. Und es gibt eh nur eine einzige Studie, aber da hat man mal geschaut, wie das bei den Lehrlingen ist. Weil im Normalfall sind das sowieso die vergessene Jugend von Österreich und wahrscheinlich nicht nur bei uns. Und dann gibt es ein schönes Diagramm und da ist quantitativ und qualitativ und da unten sind die Lehrlinge und da oben sind die Gymnasiasten. 2010 Österreich. Also da brauche ich nicht irgendwo in ein Entwicklungsland schauen, um so quasi über Digital Divide beziehungsweise diesen sozialen Gap einfach sprechen. Und ich glaube, was bei Design auch sehr wichtig ist, ist, dass wir viel zu sehr jetzt natürlich, wenn wir über das Design der Informationstechnologie sprechen, nur immer darauf fixiert sind, na wie schön geht denn jetzt die Klappe auf und zu, nicht? Ich meine, oder wie klasse kann man das so benutzen oder wie wenig, möglichst wenig Klicks brauche ich zu einer Information. Nur das Design von Technologie muss auch in Betracht ziehen, wie sind die sozialen und politischen Umstände, unter denen ich überhaupt den Zugang zu so einer Technologie ermögliche oder auch verhindere. Und ich glaube, darum hat diese Idee, so quasi Wissen allen zugänglich zu machen, so eine unheimliche Visionskraft. Und wenn man das jetzt wieder hernimmt, das finde ich an dem Vergleich so schön, 15 Millionen Karteikarten und 15 Millionen Einträge in Wikipedia von Menschen, die alle kein Geld damit verdienen, die nichts damit irgendwie im Sinn führen, um ein Konzern oder sonst irgendwas aufzubauen, sondern hunderttausende Menschen auf dieser Welt bringen ihre Freizeit ein, um die beste, größte und meistgenutzte Enzyklopädie der Welt entstehen zu lassen. Und da ist eine Dynamik dahinter, die, glaube ich, als Modell, als Motivation für viele andere Problemstellungen unheimlich tauglich ist. Und zu sagen, wenn wir das schaffen, dann haben wir zumindest das Potenzial, auch andere Probleme zu schaffen. Vielleicht auch solche wirklich schwierigen Umdenkprozesse zu initiieren, wie in puncto Energietechnologie. Dass wir nicht immer nur alle Energien, also alle unsere gedanklichen und emotionalen Energien dann damit verschwenden, darüber nachzudenken, kehrt jetzt das Kernkraftwerk abgeschalten oder nicht, sondern wirklich diesen Sprung machen und sagen, das hat sowieso keine Zukunft. Also wenn es eh keine Zukunft hat, wieso gehen wir nicht gleich her und realisieren mit der gleichen Energie etwas ganz was anderes? Und da ist eben immer diese Vision des Altruismus dahinter, diese Vision, dass Menschen, wenn sie können, sich zusammenschließen und sehr wohl ein gemeinsames, größeres Ziel verfolgen. Jetzt sind wir wieder bei der Utopie und das kann man vielleicht belächeln, vielleicht ist es naiv, aber ich finde da immer diesen wunderbaren Satz von Jan Adus Bertrand, es ist zu spät, ein Pessimist zu sein. Und ich denke gerade jetzt wieder angesichts dieser Situation, die wir jetzt haben, vielleicht ist es auch dieser Anstoß, den man braucht, dass mehr Menschen an das denken und nicht nur, wie wir uns jetzt da weiterwurschteln.
Definitiv, ich möchte nur jetzt das unterstreichen, was der Gerfried sagt, und vielleicht ein paar Links machen. Er hat von Europa gesprochen, dass wir sehr bequem, ich interpretiere es, dass wir sehr bequem geworden sind gegenüber asiatischen Raum, dass wir jetzt alles Wissen haben und so weiter. Die entscheidende Frage, die wir uns ja stellen könnten, ist jetzt, warum tun denn da so viele Leute bei dem Wikipedia an dieser 15 Millionen Karteikarten da mit eigentlich? Und es gibt ein sehr spannendes Buch von Dan Pink, der das analysiert hat und versucht hat zu verstehen. Und der Witz an der Sache ist eigentlich, und da kommen wir zu dem Kulturaspekt wieder zurück, dass die da alle mitmachen, weil die dort eine Vision wieder drinnen haben, dass sie kollektiv mit ihrem Köpfchen wieder an was teilhaben können, was uns vielleicht, ich sag's mal, vielleicht an Europa auch verloren gegangen ist gegenüber dem asiatischen Raum, dass die eine Vision haben, wo sie vielleicht sein, ohne jetzt politisch zu werden, aber dass die vielleicht ein größeres oder stärkeres Bild haben, wo sie hinwollen, als wir, wo es uns sehr bequem geht. Und wir wissen ja, dass öfters Krisen dazu nötig sind, dass man sich wieder ein bisschen bewegt, die also ein Chaos hervorrufen, dass wir Dinge überdenken. Und vielleicht, oder im Zusammenhang mit dem Internet, dass da also wirklich etwas geschaffen wurde, das die Individuen wieder angeregt hat, da an dieser Sache teilzuhaben. Und das wäre ein Aspekt der Kultur, gekoppelt mit Information, dass wir dort auch wieder ansetzen könnten, eigentlich uns in die Köpfe wieder was reinzubringen, wo wir ins Individuen an einer großen Sache vielleicht teilhaben könnten. Und das wäre dieser Punkt da ganz rechts wieder.
Ich möchte jetzt auch gern den Abend beschließen, weil wir sind wirklich schon, also wir sind schon am Schluss dieses Abends. Es gibt dann natürlich noch die Möglichkeit, informell mit euch beiden weiterzusprechen bei einem Würstel und Getränken. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei beiden. Es war sehr interessant. Es ist, man hat aber gemerkt, dass das Feld eigentlich so groß ist, dass man unmöglich innerhalb so einer kurzen Zeit auch nur ansatzweise zu einem Punkt kommt. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal eine Fortführung dieses Gesprächs noch in einer weiteren Tiefe. Es gibt auch noch ein paar Ankündigungen, die, ich weiß nicht, ob mache ich gleich direkt selber. Es geht nämlich um die nächsten Veranstaltungen in dieser Veranstaltungsreihe. Aber vielleicht gebe ich Ihnen einfach das Wort.
Ja, vielleicht noch zwei Sätze, weil die nächsten Veranstaltungen schon vorbereitet sind. Aber nur noch der letzte Link von meiner Seite, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Es ging heute nicht nur darum, die Welt etwas zu verändern oder sie zu inspirieren, sondern zu zeigen, welche Denkansätze hier in Linz vorhanden sind und wie man das auch gegenüber Gästen einsetzen kann, im Sinne auch, wie Linz sich präsentiert und nach der Kulturhauptstadt sich präsentiert. Und mir ist sehr, sehr wichtig, auch zu zeigen, dass wir hier nicht irgendwelche Ideologen ihnen offerieren, sondern dass hier ganz offene, interessante, inspirierende Leute unterwegs sind, die aus der Kunst, aus der Natur, ein bisschen aus der Geschichte Szenarien entwerfen, über die es interessant nachzudenken gilt. Und sie sollen sozusagen angeregt werden, das für ihre Anlässe, für Gäste, für die Mitarbeiter, für Kunden, für Fachveranstalter und wo sie immer auch in Gremien sitzen, so ein bisschen einzuspeisen, wenn die nach Linz kommen, dass sie auch solche Botschaften mitbekommen und dass vielleicht auf diese Art und Weise ein bisschen ein Geist nach der Kulturhauptstadt weiter in dieser Ganzheitlichkeit, die wir aus dem Programm noch in Erinnerung haben, rausgeht und dass damit vielleicht auch von Linz etwas verbunden werden kann, das auch künftig imageprägend ist für mich. Linz verändert ist das Slogan Tag und Nacht im Grunde genommen und da stehen die beiden einfach für mich sehr, sehr gut und das wollten wir Ihnen heute offerieren und die nächsten beiden, die Ihnen etwas Interessantes darstellen werden, sind Professor Dr. Franz Hanon Kur. Er wird über die Wirkungen von Musik sprechen, aus dem Hause Hanon Kur heraus, eine ganz spannende Darstellung zwischen Medizin und Musik und zusammen macht er das mit Peter Paul Kaspar. Auch er ist, glaube ich, hier ein Exponent, der mehr als Musiker ist und mehr als Theologe ist. Und diesen spannenden Abend bieten wir Ihnen am 12. April. Und am 7. Juni treffen sich Martin Sturm vom OK, ein ausgewiesener Stifte-Experte, und Maria Obermeier, die sich aus dem kinesiologischen Ansatz her mit dem Thema Menschsein entschleunigen, ab und zu etwas runterkommen und zur Ruhe kommen, mit diesem Aspekt beschäftigen. Sie sehen, die Bandbreite der Referenten ist sehr weit gesteckt, immer ein sehr ganzheitlicher Ansatz und dazu möchten wir Sie ja motivieren, im Sinne von dem, wie wir auch unser Tagungsmagazin eingeführt haben, trauen Sie sich, damit für Linz zu werben und damit auch Linz richtig in Szene zu setzen. Und ich danke nochmals für die schöne Moderation, für den Abend und wie gesagt, jetzt noch ein paar gute Gespräche bei Würsteln und bei Getränken.
Danke. Danke den Herren.